Willkommen zum Vortrag mit Christian Siefkes, Keimform des Neuen, wie eine nicht-kapitalistische Reproduktionsweise in die Welt kommen und wie sie aussehen könnte. Christian Siefkes beschäftigt sich nun schon seit längerem mit dieser Fragestellung. Ursprünglich kommt er aus der freien Softwarebewegung, ist selber Softwareentwickler und hat sich von dem her diesem Strang genähert, wo das erste Mal ganz deutlich wurde, dass eine andere Produktionsweise, die nicht kapitalistisch organisiert ist, sich sogar am kapitalistischen Markt durchsetzen kann, oder ist eigentlich nicht mehr ein kapitalistischer Markt, aber kapitalistische Unternehmen verdrängen kann, sodass die in die Marginalität abrutschen. Zum Beispiel so etwas wie Wikipedia, wo Enzyklopädien quasi kaum noch verkauft werden oder viel weniger Chancen haben, weil Wikipedia einfach breiter genutzt wird und auch für viele sinnvoller scheint als Alternative. In dieser freien Softwareentwicklungsbewegung gab es dann verschiedene Leute, die sich mit dem beschäftigt haben, was macht diese Produktionsweise aus, was bedeutet sie und inwiefern können Maßstäbe oder Regeln, die hier angewendet werden, auf die materielle Produktion übertragen werden. Und das ging dann so eine Suche los nach, welche Projekte gibt es denn, die von der materiellen Produktion her nach ähnlichen Kriterien funktionieren wie diese Open-Software-Bewegung. Und da haben sich dann einige Leute zusammengefunden, die auf dem oben geschriebenen Blog keimform.de miteinander diskutieren. Ein Blog, den ich nur herzlich empfehlen kann. Auch die Diskussionsspalte sollte man nicht übersehen. Da sind auch immer sehr interessante Einwände und ausgeführte Argumente, wo dann genau diese Frage weitergeführt wird, die sich dann in so etwas wie, was man Keimformtheorie nennt, wobei da ganz viele verschiedene Leute daran schreiben. Die zentrale Frage ist, die die Leute antreibt, wie kann etwas Neues im Alten entstehen, das über das Alte hinausgeht und eine ganz andere Logik hat als das, was bisher da war und darum etwas ganz anderes produzieren wird als das, was bisher war. Also wie kann im Kapitalismus etwas entstehen, was über den Kapitalismus hinaus treibt? Und Christian wird uns versuchen, seine Überlegung dazu darzustellen. Mhm. Und dann können wir in die Diskussion einsteigen, auf die ich mich schon freue. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und ich bedanke mich bei Christian, dass er bei uns vorbeigekommen ist in Göttingen.
Ja, danke für die Einladung. Sind die Folien gut sichtbar? Sollte man vielleicht das Licht noch dämmen? Oder geht das so? Ja. Ja, also ich fange an mit einigen Folien zur Kritik, einigen Ausführungen zur Kritik. Kritik am Kapitalismus, das wird euch jetzt vieles wahrscheinlich schon bekannt sein. Es ist aber auch deswegen interessant, weil es eben wichtig ist zu verstehen, was eigentlich heute schiefläuft und warum, um sich klarzumachen, wie Alternativen aussehen können, wie eine andere Logik, welche Merkmale die überhaupt haben muss, um wirklich als andere Logik zu gelten. Also ein Punkt, von dem ich einfach sagen würde, man muss es feststellen, Kapitalismus ist borniert. Borniert ist er deswegen, weil im Kapitalismus der Profit das Ziel allen Wirtschaftens ist. Der Profit ist das Maß aller Dinge. Nur das, was Profite verspricht, wird eben auch gemacht. Und ja, die Bedürfnisse der Menschen sind da also absolut zweitrangig. Es werden natürlich Bedürfnisse befriedigt, weil Waren hergestellt werden und diese Waren müssen verkauft werden. Und das geht nur, wenn jemand denkt, er hat ein Bedürfnis nach diesen Waren. Also Bedürfnisse spielen eine Rolle. Aber wenn ich halt nicht zahlungskräftig bin, wenn ich zwar ein Bedürfnis habe, aber kein Geld, dann habe ich ja mal im Kapitalismus Pech gehabt. Also Bedürfnisse alleine reichen noch nicht, dass da irgendetwas passiert. Zum Zweiten sind Bedürfnisse auch nicht absolut notwendig, in dem Sinn, dass ja durchaus durch geschickte Werbung und Ähnliches nachgeholfen werden kann, dass Leute merken, dass sie ein Bedürfnis nach etwas haben, was sie sonst vielleicht überhaupt nicht gebraucht hätten. Also Bedürfnisse sind auch nicht streng, im strengen Sinne erforderlich, dass die vorher da sind, damit etwas passiert, sondern es ist der Profit, der das Ganze bestimmt. Ja, das andere ist, es gibt auch immer Hierarchien, also jede Firma hat Hierarchien, selbst wenn sie sich modern und demokratisch gibt und schlanke Hierarchien betont, das ist doch immer klar, es gibt die Geldgeber und die, die Geld verdienen müssen und das ist einfach eine Hierarchie, die nicht wegzumachen ist, selbst wenn die Bürokratieebenen nicht so hoch sind. Und dagegen auf dem Markt ist eigentlich, formell ist alles schön gleich. Es sind die gleichen, die hier miteinander handeln. Aber diese Beziehungen unter formell Gleichen sind halt auch rein formale Beziehungen, funktionale Beziehungen, die anderen interessieren mich nur als Tauschpartner, den ich etwas verkaufen kann oder von denen ich etwas kaufen kann. Als Menschen sind sie für mich nicht interessant. Wenn sie es doch sind, wird es eher zum Problem. Dann basiert Kapitalismus auf der Konkurrenz. Und diese Konkurrenz ist jetzt nichts, was den Menschen inhärent ist, dass die halt gerne konkurrieren würden oder aus Spaß an der Sache, sondern Konkurrenz ist ein Zwangsverhältnis. Alle werden gezwungen zu konkurrieren, weil sie sich gegen die anderen durchsetzen müssen, wenn sie auf dem Markt erfolgreich sein wollen. Das gilt sowohl für die Firmen, aber es gilt auch schon für die einzelnen Leute, die die Arbeit suchen und als Arbeitnehmer also auch erstmal diese Arbeit finden müssen, sich da gegen andere durchsetzen müssen, die dasselbe tun. Gleichzeitig sind alle Verhältnisse auch immer antagonistisch. Die Leute arbeiten also tendenziell gegeneinander. Ganz klar ist das einerseits für Konkurrenten, die eben dieselben Waren anbieten oder sich um denselben Job bewerben. Das ist klar, dass da nur einer sich durchsetzt oder wenn einer sich besser durchsetzt, geht es auf Kosten der anderen. Es sind aber auch antagonistische Verhältnisse zwischen den Käufern und den Verkäufern, weil die Verkäufer wollen natürlich möglichst viel Geld verdienen. Die Käufer wollen möglichst billig an die Sachen rankommen. Dasselbe gilt für die Arbeit, die auch verkauft wird. Da wollen die Arbeitnehmer natürlich möglichst viel Lohn erhalten für angenehme Arbeitsbedingungen und nicht allzu viel Arbeit und so weiter. Die Firmen wollen dagegen, dass ihre Leute fleißig und engagiert sind, nicht viel Urlaub machen, viele Überstunden machen, nicht zu viel Geld verlangen und Ähnliches. Also diese Antagonismen sind überall drin. Das ist nicht so, dass die Leute das tun, weil sie eben so sind, sondern sie müssen das auch tun. Ich kann jetzt nicht als Firma allzu großzügig und nett sein zu meinen Arbeitgebern und viel mehr zahlen als die anderen. Sonst werde ich auf der Konkurrenz des Marktes wahrscheinlich nicht lange Bestand haben. Ja, diese Konkurrenz führt auch zur Destruktivität des Kapitalismus. Da ist ja zum einen, dass niemand sich bessere Bedingungen leisten kann als die anderen, wenn halt die anderen giftige, umweltzerstörende Effekte einsetzen, Produktionsprozesse einsetzen, die aber erlaubt sind und die günstiger sind, dann muss ich das auch tun. Sonst unterliege ich eben in der Konkurrenz, wenn andere besser darin sind, ihre Arbeitnehmer zu mehr Überstunden anzuführen, auch wenn das langfristig vielleicht zum Burnout führt. Das sind dann Folgekosten, die trage ich aber nicht, weil die werden dann von den Krankenkassen gezahlt und damit von der Gesamtgesellschaft. Das heißt, wenn die anderen das so machen, dann muss ich als einzelne Firma das auch tun. Auch da diese Konkurrenz, dass eben ja die Menschen ausgebeutet werden, soweit es nur geht, die Natur ausgebeutet werden muss, soweit es nur geht. Auch was man jetzt merkt am Klimawandel, dass der immer weiter ausufert und alle wissen eigentlich, dass das eingedämmt werden müsste. Keiner kann aber so richtig was tun, weil auch die Staaten Konkurrenz haben und jeder Staat Angst hat, wenn wir stärkere Regulierungen machen, dann verlieren wir auf dem Weltmarkt. Also das sind alles diese Zwangsverhältnisse der Konkurrenz, die da die Logik dessen bestimmen, was passiert und die eben sehr destruktive Effekte haben. Ja, ein weiterer Punkt ist, dass eben gerade dann, wenn die Kapitalverwertung erfolgreich ist, dann wird aus Geld mehr Geld und dieses mehr Geld will ja dann auch zum Teil wieder verwertet werden. Nicht das ganze Geld kann in Luxusjachten und schöne Villen gesteckt werden, das passiert zum Teil, aber ein Teil ist das immer dann, was für die neue Akkumulation wieder zur Verfügung steht. Deswegen gibt es diesen Drang des Kapitalismus, dass eben immer Wachstum nötig ist, was auch wieder dazu führt, dass eben mehr Natur dem Ganzen einverleibt werden muss. Ja, dann gibt es das Verhältnis zur Arbeit. Das ist ein widersprüchliches Verhältnis. Zum einen für die Leute ist es klar, Kapitalismus macht Arbeit. Arbeit ist hier auch wiederum ein Zwang. Ich bin gezwungen, Geld zu verdienen, Geld zu haben im Kapitalismus, um mir all die Dinge zu kaufen, die ich zum Leben brauche. Und wer nicht das Glück hat, Geld geerbt zu haben oder durch Lottogewinn oder andere Zufälle daran gekommen sein, hat eben im Allgemeinen nur seine Arbeitskraft, die man verkaufen muss. Ja, also und ich kann sie nur dann verkaufen, wenn ich einen Kapitalisten finde, ein Unternehmen, das denkt, dass sie mithilfe meiner Arbeitskraft Profite machen können. Also ich bin gezwungen, an der ganzen Profitmacherei teilzunehmen. Ist das auch wieder nichts, was ich mir aussuchen kann, sondern ich habe da gar keine andere Wahl. Das andere Problem ist, dass nur, dass ich gezwungen bin, heißt ja noch nicht, dass ich auch dazu in der Lage bin. Also ob die Firmen Arbeiter suchen, wie viele Arbeiter suchen, das entscheiden sie halt nach ihren eigenen Kriterien, also nach dem Kriterium, ob es nötig ist, mehr Leute einzustellen, um mehr Profite zu machen oder ob sie schon alle Mitarbeiter haben, die sie benötigen und vielleicht lieber mehr in Maschinen investieren und Ähnliches. Also es ist gibt überhaupt keinen Mechanismus, der dafür sorgen könnte, dass alle, die Arbeit brauchen, auch Arbeit finden. Das heißt, das ist ein individuelles Problem zu sehen, dass man eben systematisch vielleicht auch viele arbeitslos bleiben, weil die Firmen ein Interesse haben, dass die Leute, die da sind, für sie auch lieber länger arbeiten. Das ist günstiger, du brauchst weniger Arbeitsplätze, du hast weniger Bürokratie, kannst auch besser filtern, welche Leute dir gut gefallen, deinen Vorstellungen entsprechen und so weiter. Und dass dann systematisch Arbeitslosigkeit produziert wird, ist eben auch so ein Effekt der Logik, die im Kapitalismus vorherrscht. Das wird noch verschärft dadurch, dass das Verhältnis des Kapitalismus zur Arbeit insofern völlig paradox ist, dass einerseits die Arbeit die Grundlage ist aller Profite, nur dadurch, dass menschliche Arbeit verausgabt wird, dass Leute länger arbeiten als nötig ist, eigentlich für ihre eigene Reproduktion, gibt es Mehrwert. Dieser Mehrwert wiederum ist der Profit, und der Profit ist das, was die Kapitalisten interessiert, weswegen sie das Ganze machen. Also ohne Arbeit geht es nicht. Andererseits hat aber auch jede Firma ein Interesse daran, die Arbeit, die in jedes einzelne Produkt, das sie herstellen wollen, möglichst zu reduzieren, weil indem sie diese Arbeit reduzieren, indem sie effizienter produzieren, das heißt mit weniger Arbeit, können sie ihren Profit erhöhen, entweder dass sie weiterhin die Ware zum selben Preis verkaufen, damit mehr Profite machen, oder dass sie mehr Waren verkaufen, günstiger als die Konkurrenz, dadurch mehr verkaufen können, was es ihnen eben auch ermöglicht, andere aus dem Markt zu drängen, den eigenen Markt, den eigenen Umsatz zu steigern, auch damit wiederum die eigenen Profite zu erhöhen. Also dieser Effekt, dass immer möglichst viel Arbeit von Menschen durch Arbeit von Maschinen ersetzt wird oder sonst wie eingespart wird, auch dieser Effekt, der die Arbeitslosigkeit immer weiter erhöht, ist dem Kapitalismus inhärent. Da gibt es gemäß dieser Logik kein Entkommen, und das führt zu diesem paradoxen Verhältnis und zur Arbeit. Nun ist ja gerade das die Automatisierung, die eben seit der industriellen Revolution zu Anfang des 19. Jahrhunderts hat ja Automatisierung gigantische Fortschritte gemacht. Vorher waren zum Beispiel fast 50-60% der Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt. Heute braucht es nur noch 2% der Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Wir können auf denselben Flächen auch viel mehr Menschen ernähren, als das früher möglich war. Also das ist so ein Effekt der Automatisierung, wo das eben wahnsinnig viel Arbeit eigentlich unnötig gemacht wurde. Und das ist ja eigentlich, wenn man jetzt mal nur vom menschlichen Standpunkt aus es betrachtet, sehr schön ist, wenn man eben die Dinge, die man haben will, bekommt, wenn man dafür möglichst wenig dafür tun muss. Also eigentlich ist ja diese Automatisierung durchaus ein Versprechen auf eine bessere Welt. Es ist nur eben das Problem, dass sie im Kapitalismus nicht wirklich umgesetzt werden kann, weil eben viele Leute, die dann arbeitslos werden, einfach nicht in der Lage sind, finanziell an dieser besseren Welt teilzuhaben. Ja, und bei der Arbeit, Verhältnis der Arbeit, zeigt sich, dass die Arbeit halt eigentlich nicht so richtig in die Marktlogik passt. Polanyi sagt dazu, Arbeit ist eine fiktive Ware, weil die Arbeit wird auf dem Markt gehandelt als Arbeitskraft, sie wird aber nicht für den Markt hergestellt. Die Leute, die ihre Arbeitskraft verkaufen, die sind ja sowieso da und sie sind auch gezwungen, diese Arbeitskraft zu verkaufen. Und sie haben auch nichts anderes im Allgemeinen, als was sie verkaufen können, als ihre Arbeitskraft. Oder wenn sie versuchen, als Ich-AG oder etwas, die Ergebnisse ihrer Arbeitskraft, aber ohne Kapital, ist das auch im Wesentlichen nichts anderes, als dass sie halt ihre Arbeitskraft in irgendeiner Weise zum Markte tragen. Also sie haben die Marktvorstellung wäre zu sagen, ja, wenn halt die Produzenten merken, es ist keine Nachfrage nach diesem Produkt, dann stellen sie etwas anderes her. Das geht hier aber nicht. Die Menschen haben halt nichts anderes. Und die Leute können auch nicht sagen, ich nehme nicht am Markt teil, weil sie gezwungen sind, eben am Markt teilzunehmen, wenn sie überleben wollen. Also da merkt man, dass die Arbeit als ja, Ware halt einfach nicht in den Markt passt. Und trotzdem ist sie das. Und das ist ein Teil der Probleme, die der Kapitalismus macht. Ja, von dem Ganzen stellt man fest, es gibt also diese Logik, die Logik der Profitmacherei, die all das bedingt, die Ausgrenzung durch Arbeitslosigkeit, den Zwang, die eigene Arbeit zu verkaufen, die Destruktivität, die Konkurrenz als Zwangsprinzip. Das sind alles Dinge, die durch Reformen nicht wirklich aus der Welt geschafft werden können. Denn Reformen können sozusagen darauf hin abzielen, dass das Ganze effizienter läuft. Die können hier und da regulierend eingreifen. Aber in dem Moment, wo diese Logik außer Kraft gesetzt würde, wäre es kein Kapitalismus mehr. Das können Reformen also nicht erreichen. Und ja, in dem Moment aber, wo die Logik weiterhin Kraft hält, wird sie sich tendenziell auch immer wieder durchsetzen mit diesen Effekten. Dazu kommt noch, dass der Kapitalismus auch immer krisenhaft ist. Da gibt es verschiedene Ansichten. Ich glaube, ihr hattet ja auch schon den Lohoff und andere da, die sagen, dass es eine systematische Krise gibt aufgrund dieser Rationalisierung, dass eben immer mehr Arbeit verdrängt wird, dass es da grundsätzliche Verwertungsprobleme gibt. Es gibt andere Marx auch in der marxistischen Schule, die sehen das nicht so, aber wo alle sich einig sind, ist, dass es zumindest zyklisch immer wieder große Krisen geben muss, einfach aufgrund von Allokationsproblemen, dadurch halt, dass bestimmte Bereiche gerade besonders stark wachsen, dann gehen viele Firmen in diesen Bereich, dann wird dort stark expandiert, dann führt das irgendwann zu einem Preisverfall, es sind dort zu viele Waren da, das fängt dann wieder Firmen aus dem Markt, das führt dazu, dass Leute entlassen werden, dass Firmen nicht mehr die Waren kaufen, die sie bestellt hatten oder nicht mehr bezahlen können, dass Angestellte ihren Arbeitslosen werden, ihren Lebensunterhalt zurückschrauben. Es hat also so eine Kettenreaktion und diese Kettenreaktion, diese Krisen, die zumindest als zyklische Krisen so alle 5 bis 10 Jahre auftreten, auch schon die führen dazu, dass Reformen auch immer sehr prekär sind, dass dann leicht alle die ganzen Zugeständnisse, die sich die Arbeiter, die Angestellten vielleicht erkämpft hatten oder die Absicherung der Arbeitslosen, dass diese Zugeständnisse immer gefährdet sind, gleich bei der nächsten Krise, wenn man überlegen muss, ja, wie können wir den Laden wieder ans Laufen kriegen, dann sind alle diese Zugeständnisse, die dem Kapital abgerungen wurden, wieder in Gefahr beseitigt zu werden, um halt wieder den Laden in Gang zu kriegen. Ja, es gibt in dem Filmklassiker Wargames gibt es dieses schöne Zitat, das ist ja ein seltsames Spiel, an der einzige erfolgversprechende Zug ist, das Spiel gar nicht erst zu spielen. Und genau dieses Zitat gilt eben so gesehen auch für den Kapitalismus. Man kann es nicht gewinnen, es werden systematisch immer wieder Verlierer produziert, es können zumindest nicht alle gewinnen. Die einzige Alternative wäre, nicht dieses Spiel zu spielen, was aber natürlich nur dann geht, wenn wir ein anderes Spiel haben, gemäß dem wir leben können. Denn heute ist der Kapitalismus ja auch nötig, um den Lebensunterhalt zu sichern. Das ist eben das Problem. Wir können dieses Spiel nicht gewinnen, aber wir können erstmal auch kein anderes Spiel spielen. Im Moment ist es das einzige Spiel, was da ist. Und das ist halt die Frage. Es muss eine Alternative erstmal entstehen, eine alternative Möglichkeit, ja, das Überleben der Menschen zu sichern. Und dann ist jetzt die Frage, aber wie kann diese Möglichkeit entstehen, weil wir doch heute im Kapitalismus leben? Also wie kann das Neue in die Welt kommen, in die Welt, die ja erstmal so ist, wie sie ist, nämlich kapitalistisch? Dazu würde ich sagen, sind 2 Bedingungen relevant. Zum einen, deswegen finde ich es wichtig, über Alternativen nachzudenken, eine neue Logik, eine neue gesellschaftliche Logik, die eben bricht mit dieser Logik der Konkurrenz und der Profitmacherei, muss erstmal vorstellbar sein. Denn nur was vorgestellt werden kann von Leuten, kann auch von ihnen erreicht werden. Es gibt keine Versuche dazu geben, das irgendwie umzusetzen. Und also nichts, was vorher nicht zumindest vorstellbar ist, kann kommen, außer es kommt aus Versehen. Das ist durchaus denkbar natürlich, dass die neue postkapitalistische Gesellschaft ein Ergebnis rein unbewusster, versehentlicher Prozesse ist. Das, was rauskommt, das eigentlich niemand gewollt hat. Das Problem ist nur, wenn das passiert, wenn was rauskommt, was eigentlich niemand wollte, dann wird das, was rauskommt, wahrscheinlich auch nicht besonders gut sein. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch niemand hinterher dann besonders glücklich sein damit. Also insofern ist es nicht unbedingt die beste Lösung zu sagen, ja, wir schauen einfach mal, irgendwas wird kommen und es wird irgendwie anders sein, das wird so sein, aber es wird nicht das sein, die Verbesserung, von der man eigentlich gerne hätte. Und also das eine, die Vorstellbarkeit einer anderen Logik ist auf jeden Fall essentiell, damit sie realisierbar sein kann irgendwann. Zum Zweiten reicht aber eben neben der reinen Vorstellbarkeit ist auch immer die Frage, ja, wie ist es denn mit der Frage der Realisierbarkeit? Das heißt, wie könnte der Weg aussehen von der jetzigen Gesellschaft in eine andere? Und wenn man diesen Weg, wenn man keinen Weg erkennen kann, dann ist das halt eine Utopie erstmal, ein Nichtort, der irgendwie als Gegenvorstellung schön ist, auch wichtig ist. Und ich finde auch solche reinen Gegenvorstellungen, wo man nicht genau weiß, wie man dahin kommt, sind wichtig, eben einfach um diesem vorherrschenden Tina-Denken, der ist nur Alternative-Denken, dem eine Alternative gegenzusetzen. Da kann es schon wichtig sein, zu sagen, ja, wir könnten aber doch aber auch ganz anders, wir könnten doch das alles so und so machen, ohne genau zu sagen, wie man da hinkommen kann. Also Utopien sind durchaus wichtig. Aber besser ist es halt, befriedigender ist es, wenn irgendwie ein Transformationspfad sichtbar wird von dem, was wir heute haben, zu dem, was wir eigentlich gerne hätten. Ja, und das führt mich zu der Frage, die ja wahrscheinlich auch für die ganze Reihe so ein bisschen hier Thema ist, soweit ich das nachgelesen und mitbekommen hatte. Macht es Sinn, von einer Revolution zu sprechen? Macht es mehr Sinn, von einer Transformation zu sprechen? Also ich bin da skeptisch, was die Revolution betrifft. Also zum einen Veränderungen, muss man erstmal sagen, Veränderungen der Gesellschaft gibt es immer. Die Gesellschaft hat sich ja auch seit dem Kapitalismus, seit der Entstehung des Kapitalismus vor mehreren hundert Jahren ganz immens verändert, hat sich im 19. Jahrhundert immens verändert, im 20. Jahrhundert. Auch jetzt sind wieder gesellschaftliche Veränderungsprozesse im Gange. Also diese Veränderungen der Gesellschaft finden sowieso ständig statt. Doch eben die meisten Veränderungen, die es gibt, die vollziehen sich im Rahmen einer bestimmten gesellschaftlichen Logik, der gerade vorherrschenden Logik, und die ändern diese Logik auch nicht wirklich. Und da würde ich sagen, der Umbruch, also die Transformation hin zu einer anderen Gesellschaft, erfordert eben, dass die Logik selber geändert wird, dass es eben nicht mehr diese Logik der Profitmacherei ist heute. Wenn man so anguckt hingegen, was machen eigentlich Revolutionen, also die Revolutionen, die es so gab und gibt historisch gesehen, sind ja immer wieder, das sind meistens auch gesellschaftliche Umgestaltungsprozesse, die zum Beispiel Machtverhältnisse ändern, die ein bestimmtes Regime durch ein anderes Regime ersetzen, die dazu führen, dass ein Land unabhängig wird, was vorher abhängig war. Aber die wenigsten von diesen politischen Revolutionen oder eigentlich keine dieser politischen Revolutionen, fast keine, verändert wirklich die gesellschaftliche Logik, der zufolge produziert wird. Also ich würde sagen, die einzigen gesellschaftlichen Revolutionen, die es wirklich gab, die die Logik grundsätzlich geändert hatten, waren die mit zum Realsozialismus und vom Realsozialismus weg, also 1917 und später 1989. Das war schon ein Stück weit eine andere Logik. Da wurde versucht, die Logik des Profits erstmal durch eine Logik der geplanten, gemeinschaftlich auf die mehr auf Bedürfnisse ausgerichteten Produktion zu ersetzen. Aber ja, letztlich ist dieser Versuch ja gescheitert und ich kann jetzt nicht genau darauf eingehen, warum. Aber ich würde halt sagen, auch da war es ein Problem, dass zwar versucht wurde, da eine andere Logik durchzusetzen, dass aber dieser Versuch auf einen Schlag war und eigentlich gar nicht klar war, wie diese andere Logik aussah und dass das neue System am Ende dann doch sehr viele Ähnlichkeiten hatte mit dem alten. Zum Beispiel bekanntermaßen war ja die Deutsche Post Lenins großes Vorbild und Deutsche Post ist aber natürlich auch ein bürokratisches Unternehmen. Also man hat versucht, das Profitprinzip da zu entfernen, aber dieses Prinzip der Hierarchien in Unternehmen, das auch Prinzipien des Geldes, des Marktes, über denen Verkäufe und Käufe von Waren abgewickelt wurden. Das waren alles Dinge, die nicht wirklich verändert wurden. Also ich würde sagen, da gab es einen gewissen Versuch, die gesellschaftliche Logik zu ändern. Aber der Versuch ging nicht weit genug. Und deswegen gab es dann ja auch später den Rollback, dass das Ganze um 1989 dann in sich zusammengefallen ist. Alle anderen Revolutionen waren eigentlich Revolutionen, die nur innerhalb einer bestimmten gesellschaftlichen Logik Dinge vollendet haben, nicht aber die Logik selber geändert haben. Und die wirklich letzte große Veränderung der gesellschaftlichen Logik war, würde ich sagen, genau die Veränderung, die dazu geführt hat, dass der Kapitalismus entstanden ist und sich durchgesetzt hat. Das begann so seit dem 16. Jahrhundert in England und hat sich dann von dort in aller Welt fortgesetzt. Und ja, seitdem ist eben diese Logik der Kapitalverwehrung, die Logik des Profits, die das Ganze dominiert. Und auch bei diesem Prozess der Veränderungen, wie eben der Kapitalismus sich durchgesetzt hat. Da gab es ja Revolutionen, da gab es in England im 17. Jahrhundert die sogenannte Glorious Revolution, wo die Macht des Königs eingedämmt wurde. Dann gab es später die Französische Revolution, die auch oft mit der Durchsetzung des Kapitalismus im Vergleich zu feudalen, den alten feudalen Strukturen gesehen wird. Also es gibt durchaus Revolutionen als Teil eines gesellschaftlichen Transformationsprozesses, aber ich finde wichtig, sich klarzumachen, ist, dass diese Revolutionen eben nur ein Teil eines größeren Prozesses sind und auch keineswegs an ihrem Anfang stehen. Also das ist mehr so was, dass es halt damit beginnt. Es kommt eine neue Logik in die Welt. Es gab zum Beispiel in England ab dem 16. Jahrhundert, was Ellen Wood, eine marxistische Theoretikerin, die darüber ein sehr gutes Buch geschrieben hat, nennt das den britischen Agrarkapitalismus. Da wurde erstmal in der Landwirtschaft nach kapitalistischen Prinzipien gearbeitet und von dort hat sich der Kapitalismus dann nach und nach ausgedehnt und dann wirken auch natürlich die alten feudalen Strukturen und Machtverhältnisse und ja immer anachronistischer. Und dann gab es Bestrebungen, diese anachronistisch gewordenen Strukturen zu beseitigen, die in Revolutionen mündeten. Aber das war eben schon ein Ergebnis von einer längeren Vorgeschichte, die sich in England schon über 100 Jahre hinzog zum Beispiel. Das war nichts, was am Anfang einer Entwicklung stand. Und auch die industrielle Revolution, die ja nun auch als Revolution gilt, so heißt, mal eine andere Art von Revolution, ist jetzt nicht die Revolution, die eine neue gesellschaftliche Logik in Gang gesetzt hätte, sondern umgekehrt war eben die industrielle Revolution schon ein Ergebnis dieser früheren Prozesse, die mit dem englischen Agrarkapitalismus begonnen, auch 150 Jahre früher, die dazu da führten, dass erstmal die Idee, wir machen Profite, wir müssen andere auskonkurrieren, sich verbreitete, dass aber auch ganz wichtig eben die Arbeiterschaft entstand, das Proletariat, dass also mehr und mehr Leute vom Land vertrieben wurden, wo sie vorher als Bauern ihr Subsistenzauskommen hatten, gezwungen waren, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, dass also massenhafte potenzielle Arbeiter in den Städten sich sammelten. Das war Voraussetzung für die industrielle Revolution. Und also es war auch hier wieder die gesellschaftliche Veränderung, die Auslöser dieser Revolution war und nicht etwa, dass die Revolution am Anfang stand. Ja, also es reicht insofern nicht nur auf Revolutionen zu warten und hoffen, sondern man muss diesen gesamten Transformationsprozess der Gesellschaft betrachten, wo klar ist, es muss irgendwo anfangen, es muss sich da nach und nach durchsetzen und man kann sich das nicht als eine Sache von Stunden oder Tagen oder Wochen oder selbst auch nur Monaten denken, sondern es ist ein Prozess, der sehr viel länger dauern muss. Insofern würde ich eben so eher sagen, von der Transformation und vielleicht auch von transformativen Subjekten statt von revolutionären Subjekten zu sprechen. Ja, und Keimform ist eben so ein Versuch, also bei dieser Blog Keimform, auf den ich auch schreibe, da geht es darum, unter anderem diese zu sehen nach Keimform des Neuen, dass man sagt, okay, wenn eine neue Logik in die Welt kommt, dann offensichtlich nicht in einem einzigen revolutionären Schlag, sondern in einem Prozess, der länger andauert. Das heißt, es muss möglich sein, erstmal zu sehen, gibt es schon so kalte Keimform einer neuen Logik, die sich dann nach und nach immer weiter um sich greifen kann, immer weiter sich durchsetzen kann. Und es gibt jetzt nicht die eine Keimformtheorie, der zufolge alle sich einig sind, wie das passieren kann, sondern Keimform ist erstmal so eine, ja, sagen wir mal, so eine Familie von Leuten, die sich damit, die daran an dem Interesse haben. Dadurch damit verbunden auch eine Reihe von gesellschaftlichen Vorstellungen dazu, wie das ablaufen könnte. Und wenn jetzt der Stefan Behrens hier selbst sitzen würde, dann würde er zum Beispiel das eine oder andere vermutlich anders erzählen, als ich jetzt erzähle. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, aber wir haben eben auch einige Unterschiede in dem, wie wir diese Entstehung von Keimformen, ihre potenzielle Durchsetzung betrachten. Ja, also was ich sagen würde, was halt wichtig ist zu gucken, wir sehen, wenn eine neue Logik in die Welt kommt, dann kommt sie nicht auf einen Schlag, sondern dann beginnt sie erstmal irgendwo im Kleinen, kommt sie eben als Keimform zur Welt, die erstmal die gesamte Logik noch nicht antastet, sondern nur in bestimmten Bereichen, vielleicht sogar in bestimmten Nischen auftritt, dort erfolgreich ist. Das war, ja, im Kapitalismus war es eben dieser Moment, dass im 16. Jahrhundert es anfing, dass die Grundherren begonnen haben, ihr Land zu Höchstpreisen zu verpachten, während vorher die Pacht eigentlich immer durch Konventionen gesichert war. Es war halt klar, man hat das Land für 100 Jahre bekommen, musste dafür Abgaben leisten in bestimmter Höhe, aber es gab keine Konkurrenz unter den Pächtern darum, wer nun dieses Land kriegt. Das änderte sich dort in England im 16. Jahrhundert, vermutlich deswegen, weil es einen Machtkampf gegeben hatte zwischen dem Königshaus und den einzelnen Grundbesitzern, der dazu geführt hatte, dass die Grundbesitzer einen Großteil ihrer politischen Macht, die waren traditionell im Feudalismus kleine lokale Landesherren, die über ihre Leute und ihrer Land sehr viele Rechte hatten, auch Rechte zu bestimmen, wer halt welche Abgaben leistet, in welcher Form, ja, was die Leute zu tun haben, Ähnliches. Davon blieb ihnen wenig, was ihnen halt noch blieb. Diese ganze Macht hatte der König dann bei sich gesammelt. Was ihnen im Wesentlichen blieb, war ihr Land. Dann war die Frage für die Grundherren, was können wir jetzt mit dem Land machen? Und ja, wenn wir nur die traditionelle Pacht erheben, da haben wir ja nicht viel von. Die anderen Möglichkeiten, Abgaben, Ähnliches zu kriegen, waren halt weggefallen. Dadurch nicht dann diese Idee zu sagen, ja, wir verlangen doch einfach mal mehr Pacht und gucken, wer die zahlen kann. Und dadurch wurden dann die Pächter, die dieses Land verwerten wollten, die wurden gezwungen, als Kapitalisten zu agieren. Die wurden gezwungen zu gucken, ja, wie kann ich denn möglichst viel Geld aus diesem Land rausholen? Wie kann ich besser, effizienter wirtschaften als die anderen, um eben Bestand zu haben, um diese Pacht zu zahlen? Und so wurden die Leute, die ersten Kapitalisten, wurden widerwillen zu Kapitalisten. Sie wurden einfach gezwungen, die anderen auszukonkurrieren, um ihr Land behalten zu wollen. Das war damals die Keimform, mit der alles anfing nach dieser Analyse, die ich sehr plausibel finde. Und ja, das ist also das erste Moment zu gucken, ja, die Keimform einer neuen Logik. Ein zweites Element, was wichtig ist, ist die Krise. Und da, also eine Sache, solange die alte Gesellschaft gut läuft, ist es wahrscheinlich schwierig für neue Logiken sich durchzusetzen, einfach weil ja eh alles rund läuft, warum soll dann etwas geändert werden? Also ein Moment, was ich sowohl Stefan als auch ich als wichtig finden, ist, dass es eine Krise gibt der alten Logik, die Punkte gibt für die neue Logik, sich durchzusetzen. Was verschiedene Varianten sind denkbar, dass erstmal die Keimform da ist und dann die Krise der Keimform es ermöglicht, sich zu verbreiten. Oder andersrum, dass die Krise überhaupt erst der Auslöser ist, der dazu führt, dass eine neue Form, eine neue Logik entsteht. Ich würde sagen, da kann man nicht eindeutig sagen, dass es eine bestimmte Reihenfolge sein muss. Es reicht, dass in irgendeiner Weise beides zusammenkommt. Damals bei der Entstehung des Kapitalismus war es eben so, dass ich würde sagen, diese Krise der Grundherren damals der Grund war dafür, dass die Keimform überhaupt entstand, weil sie nach neuen Nutzungsmöglichkeiten, nach neuen Möglichkeiten gesehen haben, ihr Land effizient zu nutzen, weil sie halt sonst anderes verloren hatten. Ja, diese Krise kann dann dazu führen und der Erfolg der Keimform kann dazu führen, dass sie dann sich ausbreitet, dass sie eben immer wieder neue, weitere Bereiche sich eröffnet, dass sie sich so Schritt für Schritt durchsetzen kann. Also damals war es eben so, dass zum einen dann es anfing, dass Leute zunehmend vom Land vertrieben wurden. Es ging also auch darum zu sagen, wie können wir uns eigentlich mehr Ländereien erschließen, die wir profitabel verpachten können. Dann wurden Leute, die zum Beispiel vorher auf Dörfern gelebt hatten, die das Land als Commons genutzt hatten, als Gemeingut, was allen zustand, wurden dann zunehmend von dort vertrieben. Es war jetzt einfach effizienter, das Land zu vermieten, zu verpachten, als da Leute drauf wohnen zu haben, anders als vorher. Dadurch wurden viele Leute vertrieben, mussten in die Städte ziehen, wurden dann eben als zu potenziellen Lohnarbeitern. Das war die eine Voraussetzung dafür, dass diese Keimform des Kapitalismus um sich gegriffen hat. Die andere war die, dass eben auch diese neue Logik, die Logik der Effizienzsteigerung, um mehr Profite zu machen, um mehr Gewinne zu machen, überhaupt dieses ganze Konzept anfingen, quasi den ganzen Diskurs zu bestimmen, dass Leute, die ja eben diese neue Logik verinnerlicht hatten, geguckt haben, ja, was können wir denn sonst noch umgestalten, dann andere Industrien, wie zum Beispiel die Bekleidungsindustrie, die Textilproduktion, das sind dann Industrien, die zum ersten Mal danach der Landwirtschaft auch von dieser neuen Logik ergriffen wurden, dass so diese Keimform immer mehr um sich griff. Dann griff sie auf andere Länder über, einerseits dadurch, dass England selber diese Formen der kapitalistischen Verwertung in seine Kolonien exportiert hat. Zum anderen auch, dass Länder, die gegen England quasi vorher in einer militärischen Konkurrenz standen, schon gemerkt haben, da läuft irgendwas, da können wir gar nicht mehr mithalten. Das war ein für Deutschland, Frankreich zum Beispiel. Die merken dann, ja, die Engländer sind plötzlich so effizient in der Agrarwirtschaft geworden, da die Bevölkerung wächst und wir haben Angst, von denen überrannt zu werden, ähnliches. Wir müssen mal gucken, was machen die denn da? Wir müssen dasselbe machen. Das war so ein Auslöser, warum auch andere Länder in Europa angefangen haben, ganz bewusst diese Modelle zu kopieren, warum dann in Frankreich und Deutschland zum Beispiel, später auch in Italien mit einer Verzögerung, auch diese Effizienzlogik, die Logik des immer mehr Profit machen wollen, immer besser, effizienter produzieren wollen, ist also die Logik eigentlich kompetitiver Märkte um sich gegriffen hat. Ja, und der letzte Schritt nach dieser Verbreitung der Keimform ist dann die Umgestaltung des Gesamtprozesses, dass ja die gesellschaftlichen Institutionen nach und nach so angepasst werden, dass sie dieser neuen Logik entsprechen. Und das war eben dann zum Beispiel dieser Moment, den ich schon erwähnt habe, dass es zu Revolutionen gab, wenn dann feudalistische Elemente der Gesellschaft, die jetzt anachronistisch geworden waren, wenn die nicht mehr Sinn machten, wenn die nicht freiwillig weichen wollten, dann gab es eben Machtkämpfe, teilweise auch revolutionäre Auseinandersetzungen. Das ist letztlich der letzte Schritt des Ganzen, der Umbau des Gesamtsystems, mit dem dann quasi die Durchsetzung der neuen Logik zu Ungunsten der alten, die dann bedeutungslos wird, ja, mehr oder weniger endet. Oder es kann sein, dass die alte Logik immer noch bleibt, aber dann ist die alte Logik die nische Logik und die neue Logik ist die dominierende. Ja, interessant dabei ist noch, dass gerade am Anfang Keimformen eine doppelte Funktionalität haben. Dieser Begriff stammt auch von Stefan Werten. Das heißt, die Keimformen müssen einerseits eine neue Logik ermöglichen, eine neue Logik in sich tragen. Andererseits müssen sie aber auch dem alten System dienlich sein. Nur wenn sie dem alten System in irgendeiner Weise nutzen, ja, das alte System da was von hat, dann wird wahrscheinlich die Keimform in der Lage sein, im alten System überhaupt erst zu bestehen. Sonst besteht sehr schnell das Risiko, dass sie platt gemacht wird, dass sie verdrängt wird, dass sie gar nicht erst bedeutend werden kann. Hier war es klar bei der Entstehung des Kapitalismus eben, dass es durchaus die Grundherren waren, also die Profiteure der alten Ordnung, die Vertreter der alten Ordnung des Feudalismus, die unfreiwillig die neue Ordnung ins Leben gerufen haben, indem sie angefangen haben, eben ihre Pächter in die Konkurrenz zu bringen. Das war ihnen gar nicht bewusst am Anfang, aber sie haben natürlich sehr schnell gemerkt, dass sie da was von haben, nämlich dass sie damit ja ihre Gewinne, ihre Erträge steigern können. Ja, kommen wir mal von dieser alten Keimform, der Keimform des Kapitalismus, zur Frage, ja, wie könnten denn heute Keimformen aussehen? Also, was muss eigentlich überhaupt eine neue Logik für Voraussetzungen erfüllen, dass sie wirklich eine neue Logik ist, dass sie also mit der heutigen Logik bricht? Denn nur ein solcher Bruch ist eben nötig, ja, damit sich wirklich etwas ändern kann, wie gesagt. Ein Punkt, den ich schon angesprochen hatte, dass eben heute der Profit, das ist was bestimmt, was passiert. Das heißt, es ist klar, eine neue Logik müsste eine Logik sein, die nicht profitorientiert ist, sondern die ein anderes Ziel hat. Und dieses Ziel können eigentlich nur die Bedürfnisse der Menschen sein. Das heißt, es geht dann darum, Produktion findet da nicht statt, weil jemand ein Bedürfnis nach einem bestimmten Gut hat, was dort entsteht. Vielleicht auch, weil jemand Lust hat auf den Produktionsprozess selbst. Also es gibt ja durchaus auch neben den konsumtiven Bedürfnissen auch produktive Bedürfnisse. Ich mache eben bestimmte Dinge gerne, das ist, weil ich daran arbeite. Auch das kann dann einen Teil, einen Einfluss darauf haben, was bestimmt. Aber es müssen also in dieser neuen Logik die Bedürfnisse der Menschen im Vordergrund stehen. Theoretisch denkbar wäre, dass der Profit durch einen anderen Antriebsmechanismus ersetzt wird, eine andere Art der Interaktion. Aber das sehe ich kritisch. Erstens ist unklar, was das sein könnte. Zweitens würde ich sagen, ist da auch die sehr reale Gefahr, dass dann ein anderer Antriebsmechanismus auch wieder ein solches Eigenleben entfalten würde, wie eben der Profit es getan hat, also auch wieder ähnlich negative Effekte möglicherweise hervorbringen würde, wenn ein solcher anderer Antriebsmechanismus sich dann wiederum gegenüber den Bedürfnissen verselbstständigt. Das andere ist eben der Konkurrenzzwang, der heute ein großes Problem ist, das ganz essentielle Problem, dass Leute gezwungen werden, sich gegeneinander zu konkurrieren. Sie machen das nicht freiwillig, sondern sie müssen das tun. Und eine andere Logik müsste also diesen Zwang aufheben. Sie müsste es den Menschen ermöglichen, zu kooperieren. Es ist nicht so, dass man sagen muss, wir müssen die Leute zwingen zu kooperieren, würde ich sagen. Das ist gar nicht nötig. Es geht erstmal nur darum, ihnen die Möglichkeit zu geben, es zu tun, weil eben was, wozu sie heute gezwungen werden, ist die Konkurrenz. Und dieser Zwang muss auf jeden Fall entfallen. Der darf in der neuen Logik nicht mehr da sein. Ja, ein anderer Punkt ist, dass die Produktion und die Reproduktion in diesen Prozessen auf Augenhöhe organisiert sein sollte, dass es also nicht mehr Hierarchien gibt wie heute in Firmen, sondern dass die Leute, die daran beteiligt sind, ja, sich als Peers entgegenstehen. Wir nehmen da diesen Begriff der Peers, die Leute, die halt gleichberechtigt sind, die einander auf Augenhöhe begegnen können. Wenn es nämlich Hierarchien gibt, dann ist auch da wieder das Problem sehr groß, dass es wieder ja, eine Konkurrenz gibt, einfach, dass ich mich darum bemühen muss und will natürlich in der Hierarchie möglichst gut abzuschneiden. Also ich glaube, es ist schwierig, Konkurrenz aufzuheben, aber Hierarchien beizubehalten. Abgesehen davon, dass das natürlich auch gar nicht wünschenswert wäre. Ein weiteres Moment, was sich dann ändern würde, ist, dass es heute eben diese abgehobene Sphäre, diese losgelöste Sphäre der Profite gibt, wo sich alles darum geht, Geld in Mehrgeld zu verwandeln. Das ist die Sphäre der Wirtschaft oder der Produktion. Dann gibt es die Sphäre der Reproduktion, wo all das stattfindet, was nicht profitabel gemacht werden kann. So das ganze Alltagsleben, Familien, Haushalt, Kinder, alles, was ja, wo Firmen erstmal noch keine Möglichkeit gefunden haben, es profitabel zu machen. Das ist in einer losgelösten Sphäre und diese Sphären unterscheiden sich halt heute deutlich, weil da unterschiedliche Logiken herrschen. In der einen herrscht die Logik des Profits, in der anderen herrscht diese Logik nicht. Und weil sie klar getrennt sind, man geht zur Arbeit und irgendwann hat man Freizeit und oder man muss halt Hausarbeit machen, dass es zwar auch Arbeit wird, aber nicht bezahlt und ähnliches. Also es gibt zwar klar getrennte Ebenen und diese Sphärentrennung würde entfallen in dem Moment, wo wir sagen, ja, aber alles, was passiert, dreht sich ja eigentlich um die Reproduktion, dreht sich um die Bedürfnisse der Menschen, dann wäre die Herstellung eines Bettes, sagen wir mal, ein ähnlicher Teil des Alltagslebens wie eben das Kind zu Bett bringen, darauf warten, dass es einschläft. Beides gehört dann dazu, dass der gesellschaftliche Prozess läuft und ja eben diese Trennung von der reproduktiven Ebene einer Sphäre einerseits und der produktiven wirtschaftlichen Sphäre andererseits, die würde entfallen. Was es dann auch nicht mehr so bräuchte, ist diese losgelöste Sphäre der Politik. Heute ist Politik notwendig, um die Rahmenbedingungen festzusetzen und dann auch durchzusetzen, nach denen diese ganze wirtschaftliche Sphäre abläuft, um zu sehen, dass die Profitmacherei möglichst gut läuft. Das ist für den Staat auch wichtig, weil er Steuergelder braucht, um überleben zu können. Und ja, Politik macht also die Rahmenbedingungen für den Markt, für diese Sphäre der Wirtschaft in erster Linie. Und in dem Moment, wo wir sagen, die Bedürfnisse der Menschen bestimmen, was passiert, bräuchte es dann diese separate Sphäre, die Rahmenbedingungen für ganz andere Prozesse macht, auch nicht mehr, sondern was es noch geben würde, wäre eben sowas wie Entscheidungen, die zu treffen sind. Es gäbe Konflikte, mit denen man irgendwie umgehen müssen. Aber diese Entscheidungsfindung und der Umgang mit Konflikten, das wäre dann eben auch ein Teil des gesellschaftlichen Gesamtprozesses und würde nicht mehr in eine eigene Sphäre abgeschoben. Ja, und was wir bei Keimform jetzt immer spannend finden, tendenziell sind halt Commons-basierte, wir nennen das Commons-basierte Bierproduktionen, vor allem ist der Begriff für das, was sich im Internet tut, wie weit, dass wir sehen, dass diese Commons-basierte Bierproduktion diese ganzen Merkmale, die ich jetzt eben beschrieben habe, zumindest ein ganz gutes Stück weit und zumindest ja, in Teilen erfüllt. Und ja, bekannt ist eben die Commons-basierte Produktion im Internet, wo es einerseits freie Software gibt, Software, für die niemand zahlen muss, die jeder frei nutzen kann, die aber auch jeder frei weiterentwickeln kann, wenn man das möchte, frei weitergeben kann. Dinge wie Linux, wie Firefox, wie Apache, die ganze Infrastruktur des Internets basiert eigentlich auf freier Software. Und dann gibt es Projekte wie die Wikipedia, wo eben Wissen geteilt wird, viele andere Projekte, wo Leute Musik zum Beispiel oder Texte unter Creative Commons Lizenzen freigeben, sodass sie von anderen auch weiterentwickelt, bearbeitet werden können. Das ist ja so die für uns ein bisschen für die Keimform-Leute, gab vorher ein Projekt Ökonux, wahrscheinlich so das erste Thema, wie wir darauf kamen, für mich auch spannend, weil ich eben selber Softwareentwickler bin und daher mein Interesse an dieser freien Software, dass da doch was an einer anderen Logik gehorcht, als man das sonst so kennt, kam. Ja, aber das sind Commons-basierte Projekte, weil die Commons die Grundlage sind, also dass etwas ein Commons ist, dass es von allen genutzt werden kann. Aber Commons ist eben sehr viel älter als Konzept. Silke Helfrich, die Commons-Theoretikerin, sagt, es ist älter als jeder Staat auf der Welt, Commons. Also die Commons waren eben, wie ich schon erwähnt hatte, vor dem Kapitalismus in vielen Gesellschaften, auch in England der Modus oder hier in Deutschland der Modus, wie Land genutzt wurde, zumindest zum Teil, dass eben alle Rechte hatten, das Land, sagen wir mal, ihre Tiere auf den Weiden landen, also Weiden, auf die Weiden zu lassen, Feuerholz zu sammeln, sich Wasser zu holen und ähnliches, also dass zumindest bestimmte Rechte an dem Land immer allen als Commons zur Verfügung standen, nicht nur von Einzelnen exklusiv genutzt werden konnten. Ja, ich würde sagen, allgemein sind Commons Güter, die von einer Gemeinschaft genutzt und gepflegt werden und für die Gemeinschaft die Regeln auch setzt, wie diese Güter genutzt werden können, also wer sie nutzt, wie in welcher Form man Beiträge leisten muss oder kann. Also die ganze Selbstregulierung wird gemacht durch die Leute, die auch selber dieses Commons nutzen. Die kümmern sich auch dann dafür, dass es erhalten bleibt und gedeiht oder überhaupt erst entsteht, wie im Falle freier Software. Ein weiteres interessantes Thema hier ist, dass in vielen Fällen die Leute sich also freiwillig engagieren, oft auch unbezahlt und dass sie jenseits von Hierarchien eben auf Augenhöhe als Peers zusammenarbeiten. Es gibt durchaus Leute, die Koordinatoren sind, die sagen, das und das wollen wir machen und die sagen, diese Beiträge fallen uns, die nehmen wir und andere nicht. Aber das sind dann, weil ja die, weil sie auf freiwillige Beiträge angewiesen sind, weil sie niemand bezahlen können dafür oder dass er was beiträgt, ist es klar, dass das auch eine Kultur ist, dass man sehen muss, wir wollen unsere Beteiligten aber auch nicht verschrecken. Wir laden eigentlich dazu ein, dass alle, die was Sinnvolles beizutragen haben, das auch tun. Das klappt mal besser, mal weniger gut, aber es ist eigentlich so ein Anreiz, ein Motiv, was beim Ganzen dahinter steht, dass eben ja, Leute freiwillig sich engagieren und die Beiträge eben machen, ohne dass jemand als Boss nun sagen könnte, du musst das machen bis morgen oder was auch immer. Das geht in solchen Projekten halt nicht. Zumindest solange halt die Projekte wirklich diese Form der Internetprojekte sind, wo halt nicht nur eine Firma dahinter steht, sondern es eine Gruppe von Leuten sind, die sich aus ganz unterschiedlichen Kontexten zusammenfindet. Was es durchaus auch gibt, was auch wichtig ist in diesen solchen freien Softwareprojekten, ist, dass oft auch Firmen involviert sind und Mitarbeiter dafür bezahlen, dass sie zu einer Software bestimmt, dass sie eine Software erweitern, sich darum kümmern. Aber diese Firmen machen halt, wenn sie das machen, sie stellen keine Ware her, die Software wird nicht verkauft, sondern sie haben vielleicht selber ein Interesse daran, die Software in ihrem eigenen Produktionsprozess einzusetzen. Also sie sind quasi an dem Gebrauchswert des Gutes interessiert, was da eigentlich steht und nicht an seinem Tauschwert. Den Tauschwert hat es in dem Moment nicht. Also manche sind aber deswegen dabei, weil sie bezahlt werden und dann stellen sich natürlich auch wieder die bekannten, altbekannten Hierarchien zumindest innerhalb dieser Firma wieder her. Aber nach außen hin, die erfolgreichen Projekte sind immer Projekte, wo eben nicht nur eine Firma das Ganze macht, sondern wo eine Gruppe ist von Leuten, die aus verschiedenen Kontexten kommen und zumindest diese Gruppe muss sich dann eben ohne Hierarchien und ohne, dass jemand klare Anweisungen den anderen geben könnte, organisieren. Und ja, viele Leute, die sich engagieren, die eben nicht bezahlt werden, die machen das dann aus anderen Gründen, eben weil ich selber ein Interesse habe an der Software oder an dem, was immer was entsteht, weil ich denke, ich kann einen sinnvollen Beitrag leisten und vielleicht Spaß habe, mein Wissen zu teilen, deswegen beteilige ich mich an der Wikipedia oder weil ich das Gefühl habe, da gibt es was zu tun, da ist noch was falsch, ich kann das korrigieren oder ich kann da einen sinnvollen Beitrag leisten oder weil ich das einfach gerne mache. Das sind eben so ganz unterschiedliche, vielfältige Motive, die zeigen, dass dieses klassische Homo economicus-Modell zu sagen, ja, die Menschen wollen eigentlich halt mit möglichst wenig Arbeit möglichst viele Dinge sich leisten können, dass das ein Modell ist, was viel zu kurz greift. Ja, und Eleanor Ostrom, die für ihre Arbeit zu Commons den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hat, als bislang einzige Frau, die hat gesagt, Commons sind jenseits von Markt und Staat, wobei es durchaus unterschiedliche Ansätze gibt, wie das jenseits zu interpretieren ist. Heißt das also, dass sie Markt und Staat ergänzen, das sehen einige so, oder heißt es, dass sie den tendenziell überflüssig machen könnten? Also ich würde sagen, es käme darauf an, ob das diese Keimformen leisten können, ist dann noch eine andere Frage, aber perspektivisch kommt es darauf an, wirklich diese Markt und Staat überflüssig zu machen. Und man sieht bisher, dass das in einigen sehr begrenzten Bereichen auch schon geschehen ist. Allerdings sind diese Bereiche sehr begrenzt. Also zum Beispiel Wikipedia ist so ein Beispiel, die den Markt für Enzyklopädien einfach mal zerstört haben. Es gibt keinen Markt für Enzyklopädien mehr. Brockhaus und andere haben Konkurs angemeldet. Das ist heute komplett in der Hand der Wikipedia. Oder es gibt noch andere freie Alternativen, aber es gibt hier überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, eine Ware zu verkaufen. Das ist natürlich sehr begrenzt, sagen wir mal, Erfolgsmomente, aber immerhin, es gibt sie. Jenseits dieser Sphäre des Internets, wo das Ganze recht gut funktioniert, gibt es auch sonst Ansätze, solche commons-basierten Projekte, commons-basierte Infrastrukturen zu machen. Ich würde sagen, ein wichtiges Merkmal von solchen Keimformen ist eigentlich, dass sie als commons-basierte Projekte selbst organisiert werden von den Beteiligten, dass sie möglichst allen offen stehen. Ja, dass also zumindest allen, die bereit sind, sich an die Regeln zu halten. Regeln gibt es natürlich immer, aber die Regeln werden eben auch durch die Beteiligten gemacht und weiterentwickelt. Und es gibt zum Beispiel, ja, rund um das Internet gibt es Projekte wie Freifunk, gibt es Mesh-Netzwerke, wo Leute sich zusammentun, um Internetzugänge für andere zu öffnen, selbst Internet aufzumachen, dass halt nicht jeder unbedingt einen Provider braucht, sondern auch über andere man sich da die Kosten teilt, die Ressourcen zur Verfügung stellt, dass auch andere online gehen können. Dann gibt es überall Lebensmittelprojekte, diese solidarische Landwirtschaft, Solawi-Projekte, die sagen, ja, wir mieten uns einen Hof oder wir koordinieren uns mit dem Betreiber eines Hofes, wir teilen uns die Kosten, die da entstehen, und verteilen dann die Produkte, die dort hergestellt werden, statt dass wir eben über den Markt gehen, um unsere Lebensmittel zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt das Mietshäuser-Syndikat, wo Leute sich zusammentun, um günstig Häuser zu kaufen, und diese Häuser gehören ihnen dann. Und was aber ganz wichtig ist, ist, dass diese Häuser im Mietshäuser-Syndikat auch dauerhaft dem Markt entzogen werden, indem nämlich ja, das Syndikat als Gesamtorganisation ein Vetorecht sich vorbehält, was den Verkauf eines Hauses betrifft. Und klar ist, dass dieses Veto immer eingelegt würde. Also alle anderen Mietshäuser-Projekte müssen zustimmen für den Verkauf, was nicht passieren wird. Also ist sichergestellt, dass diese Häuser, die einmal in einem solchen Hausprojekt gelandet sind, dass sie dann auch dauerhaft Commons bleiben, dass sie nicht mehr verwertet werden können. Es gibt Artabana. Das ist so eine Art, das ist eine Solidargemeinschaft für Gesundheitsvorsorge. Die versuchen also auch das Gesundheitsjenseits vom Markt zu machen. In Südamerika gibt es commons-basierte Projekte für Wasserversorgung, dass Dörfer sich selber Brunnen bauen, das verteilen. Das sind teilweise sehr alte Infrastrukturen, die dann noch in Kraft sind, aber teilweise auch wieder sich heute mehr ausbreiten. Dann gibt es SOLE, solidarische Energieversorgung ist ein Projekt, was es in Kassel und in Berlin Gruppen gibt, wo ich auch ein bisschen involviert bin, die zu sagen, ja, wir können uns ja gemeinschaftlich Anlagen bauen für Solarenergie oder Windräder und damit so ein Stück weit unsere eigene Energie produzieren, herstellen und ja, nach dem und auch unter ausgehandelter Kostenaufteilung das Ganze aufteilen, statt dass wir halt Energie auf dem Markt einkaufen. Es gibt Dinge wie RepReps, das ist ein Projekt für 3D-Drucker, wo also materielle Dinge hergestellt werden können, Schicht für Schicht aus Plastik. Und RepRep ist ein Projekt zu sagen, ja, wir machen das als freie Hardware. Das heißt, wir haben eine Technik, die auch jeder nachbauen kann, die halt nicht einzelnen Firmen exklusiv gehört, sondern die allen offen steht. Es gibt FabLabs, das ist die Idee zu sagen, ja, wir haben Produktionsmaschinen, das können solche 3D-Drucker sein, das können auch klassischere Maschinen sein wie Fräsen und Ähnliches, mit denen eben materielle Dinge hergestellt werden, und wir machen die, öffnen die hier in der Stadt für alle, die es benutzen wollen, zum Experimentieren oder für ihren Eigenbedarf und Ähnliches, dass so eine materielle, auch bestimmte materielle Dinge hergestellt werden können. Wobei noch unklar ist, also heute sind das eher mehr für Spielereien, für Prototypen, für bestimmte Spezialanwendungen, jetzt nicht unbedingt für die gesamte relevante Produktion. Ja, also kurz noch, was haben solche Projekte gemeinsam? Ich würde sagen, also sie sind Commons-basiert. Es gibt zumindest immer eine Ressource, die eben dem Markt entzogen wird, auch dauerhaft entzogen wird, die als Commons allen offen steht im Idealfall oder zumindest der Gruppe von den Leuten, die sich darum kümmern. Und ja, die eben nach eigenen Regeln genutzt wird. Dann ein Teil dieser Regelungen ist auch die Kostenteilung, dass eben auch die frei vereinbart werden, nicht, dass ich versuche, möglichst günstig wegzukommen, sondern dass ich versuche, mit den anderen mich abzusprechen, dass wir halt schauen, was haben wir für Lösungen, die für alle funktionieren. Also bei den Solarwies gibt es auf das Projekt der Prinzip der Bieterinnenrunde, wo man sagt, wir haben bestimmte Kosten, wir wissen, die und die, erstmal wird erhoben, wie viel wollen wir eigentlich produzieren, um alle Bedarfe zu decken. Dann kann man ungefähr wissen, wie viele Kosten haben wir dann. Und dann geht es eben darum, dass diese Kosten gedeckt werden, aber ohne dass jeder einen festen Anteil leisten muss, sondern man schaut halt, wer kann wie viel zahlen, und solange jeder erklärt sich freiwillig bereit, einen bestimmten Anteil zu nehmen, und das wird so lange ausgehandelt, bis es eben hinkommt. Und mit den Beiträgen ist es ähnlich, also die sind oft auf dem Prinzip der Freiwilligkeit, dass ja jeder sich selber überlegt, wo und wie viel, in welchem Umfang ich mich einbringe, dass es da keine festen Regeln gibt. Oder wenn es feste Regeln gibt, dann werden eben auch diese Regeln vorher in der Gruppe vereinbart. Und spannend für diese Projekte, gerade für die Projekte zum Beispiel im Digitalen, ist das sogenannte Stigmergie-Prinzip. Also zu sagen, ja, Stigmergie kommt von Stigma, was Hinweis bedeutet. Also wir können ja eigentlich überall Hinweise darauf hinterlassen, auf das, was noch zu tun ist. Und jeder sieht dann, jeder kann diese Hinweise sehen, und wer sich halt für so eine bestimmte Sache interessiert, sei das er will, dass das passiert, oder dass er denkt, ich bin da besonders gut, ich habe da Lust drauf oder Ähnliches, der kann dann den entsprechenden Hinweisen folgen. Also das sind zum Beispiel, in der Wikipedia gibt es oft so kleine Kästchen, da steht dann drin, hier dieser Artikel ist aus dem folgenden Grund nicht gut, oder das und dieses müssen wir da noch verändern. Oder es gibt in anderen Wikis gibt es rote Links, die zeigen auf Seiten, die noch geschrieben werden müssen. Das ist in der Wikipedia selten, aber eben in kleineren Wikis kommt das vor. Oder es gibt To-Do-Listen, wo drin steht, das und das wollen wir machen. Oder auch mal, es können auch einfach, wenn irgendwas nicht funktioniert, ist das eigentlich auch ein Hinweis. Wenn eine Straße kaputt ist oder ähnliches, ist das eigentlich ein Hinweis, dass da eben was passieren muss, dem dann die folgen können, die diesen, die Sache eben wichtig finden oder die sich dafür ja in einer Weise dazu berufen fühlen. Also so steht eine Art gesamtgesellschaftliche To-Do-Liste, wenn man sich feststellt, denkt, dass ja auch irgendwann diese ganzen Projekte anfangen könnten, ihre Hinweissysteme mal zusammenzuwerfen und dann so ein gesamtgesellschaftliches System zu machen. Ja, die Produktion ist also bedürfnisorientiert. Es geht um bestimmte Gebrauchswerte, die dort entstehen, die also jemand nutzen will. Es geht nicht darum, jetzt Geld zu machen oder etwas zu verkaufen. Und die Leute können eben auch miteinander arbeiten, statt gegeneinander arbeiten zu müssen dadurch. Das heißt, dass dieser Konkurrenzzwang verschwindet in solchen Projekten. Es ist durchaus möglich, dass es sowas wie Konkurrenz oder Wettbewerb gibt, dass ich eben sage, mein Softwareprojekt ist besser als das der anderen, mach mal bei mir mit und die Leute oder nutzt mal meins und so weiter. Aber das ist dann halt mehr so ein freundschaftlicher Wettstreit, weil für keinen von uns beiden irgendwie was essentiell davon abhängt, dass wir müssen uns eben nicht gegen die anderen durchsetzen, sondern ja, wir können kooperieren und diese Kooperation, wir können auch zum Beispiel Code, also das, was schon da ist, kann auch zwischen Projekten hin und her fließen. Also es ist nicht so, dass die Konkurrenz so destruktiv ist, wie das eben heute im Kapitalismus der Fall ist. Ja, vielleicht kurz noch, also auch in solchen, wenn man sich mal vorstellt, dass eine solche Logik vorherrschende Gesellschaft verallgemeinert, wird es natürlich noch Konflikte geben, aber in solchen Konflikten könnte man dann eben mehr nach dem, ja, es gibt eben nicht dieses systematisch sich gegen andere durchsetzen wollen, das heißt, die Leute können sich auch eher anerkennen, wir haben alle bestimmte Bedürfnisse, jetzt müssen wir halt sehen, welche Bedürfnisse befriedigen wir zuerst, wie finden wir einen Modus, kann einer vielleicht noch länger warten, also wie kann man sich einigen, wenn es halt unklar ist, wer welche Ressource nutzt, wer welches Gut nutzt und ähnliches, dass man dann eher Entscheidungen findet, die von allen akzeptiert werden, statt dass sich einer auf Kosten der anderen durchsetzen müsste. Oder es wäre eben denkbar zum Beispiel, dass auch sowas wie Losverfahren zum Einsatz kommt, dass man Schiedsstellen anruft, wenn es gar nicht anders geht. Aber in vielen Fällen werden sich die Leute wahrscheinlich selber einigen können. Oder man versucht eben einfach zu sagen, ja, wenn wir halt mehr was auch immer brauchen, können wir es ja vielleicht herstellen. Und dann dauert es halt ein bisschen länger, aber dann haben auch alle das, was sie brauchen, weil es eben darum geht, um die Bedürfnisse und nicht darum, möglichst viel zu verkaufen, weil man es eben verkaufen muss. Ja, und das gilt auch für die Entscheidungsfindung, dass eben nicht dieses in der politischen Sphäre, wo man quasi möglichst viele Verbündete finden muss, um ein Anliegen durchgehen muss. Das heißt, auch Politik ist immer eine Marketing-Sache, dass man eben Anhänger überzeugen muss. Und in solchen Projekten geht es dann aber darum, Entscheidungen zu finden, die halt einem, die letztlich den Zielen des Projektes dienen. Das heißt, es geht darum, irgendwie, ja, man hat klare Linien, an denen man sich orientiert. Es geht jetzt darum, sich mit den anderen was, ja, mit dem alle zufrieden sind. Und weswegen, was in solchen Projekten zum Einsatz kommt, ist sehr oft, dass ein Konsensprinzip in zumindest abgeschwächter Form, das nennt sich dann RAF-Konsensus, dass es dann heißt, ja, wir wollen eigentlich möglichst viele Leute hier im Boot haben. Es hat wenig Sinn, Mehrheitsentscheidungen zu treffen, wenn die Leute freiwillig dabei sind, weil wenn dann 40% der Leute gegen eine Entscheidung sind und nur 60% dafür, dann hören die 40% vielleicht auf und damit ist dem Projekt nicht gediehen. Deswegen wird also hier geht es dann mehr darum, wirklich so lange sich zu besprechen, klar zu machen, was wollen wir eigentlich genau, womit können alle leben, bis man so eine Lösung gefunden hat, mit der eben wirklich die meisten leben können. Das ist dann so ein solcher Konsens und eben die Frage, was ist eigentlich nötig in dem Projekt? Also was wollen wir eigentlich erreichen, wie können wir es am meisten erreichen? Das ist so zielführend für solche Entscheidungen, während bei der Politik man oft das Gefühl hat, die Leute wissen eigentlich, es hat gar keinen Sinn, es geht mehr um Symbole und Ähnliches und gar nicht dieser konkrete Zweck, den man erreichen will, im Vordergrund steht, sondern mehr, wie verkaufe ich, wie sichere ich meine Wiederwahl, wie erinnere ich, stehe ich gegenüber meinen Anhängern gut dar und Ähnliches. Und alle diese Fragen wären dann eben sekundär, wenn man sich gemeinschaftlich so zur Bedürfnisorientierung zusammentut. Ja, jetzt noch als letzter Punkt, die Stunde ist fast rum, würde ich sagen, ja, natürlich, also diese Formen, die wir da heute sehen, ich denke, der Möglichkeit nach sind es Keimformen, insofern, dass sie eben diese neue Logik wirklich ein Stück weit einer anderen Logik aufzeigen, dass das geht. Aber, was ich ja auch gesagt hatte, um wirklich eine Keimform zu sein, muss es einen Weg geben von dem jetzigen System zu einem System, in dem eben diese neue Logik wirklich die vorherrschende Logik ist. Also es muss also klar sein, wie diese neuen Keimformen, also es muss einen Weg geben, dass diese Keimformen sich immer weiter ausbreiten können, wie sie schließlich den Laden wirklich übernehmen können. Und da würde ich sagen, das ist heute noch ein problematischer Punkt, wo also einfach noch sehr, sehr vieles offen ist. Also man sieht diese Keimformen, die es gibt, die funktionieren in der digitalen Sphäre, im Internet schon ganz gut. Aber digitale Sphäre ist natürlich auch insofern einfacher, weil man da so Skalierungsprobleme sehr viel weniger hat als anderswo. Also eine Software kann, ob die von 10.000 Menschen genutzt wird oder von 10 Millionen oder von 10, das macht eigentlich für die Entstehungskosten der Software überhaupt keinen Unterschied, wenn sie mal geschrieben ist. Dann ist sie da und dann können auch mehr Leute es nutzen. Das macht dann nicht viel mehr Zusatzaufwand. Und das ist natürlich bei den materiellen Produkten sehr anders in der Regel. Und das macht es bei materiellen Gütern eben sehr viel schwieriger, den Laden anders zu organisieren. Und diese ganzen Projekte, die im materiellen Raum da sind, die sind auch heute noch führen meistens noch ein ziemliches Nischendasein. Und ein anderes Problem, dieses Ziel, was man ja langfristig haben muss, jenseits von Markt und Staat, in dem Sinn, dass sie die Marktbeteiligung auch überflüssig machen, das können diese Projekte heute noch nicht erreichen. Jeder braucht ja noch Geld heute, um zu überleben. Und selbst in sowas wie Solaris zum Beispiel, da werden dann zwar die Kosten solidarisch aufgeteilt, aber trotzdem muss jeder halt Geld haben, um in irgendeiner Weise sich beteiligen zu können, denn diese Kosten sind ja da. Und theoretisch könnten zwar solche Projekte vielleicht auch Leute, die gar kein Geld haben, mitschleppen, dass die anderen einfach mehr zahlen, aber da ist dann, soweit ich weiß, ist das heute bisher nicht gängige Praxis und es ist auch unklar, ob das funktionieren würde, weil ja die anderen meistens auch nicht im Geld schwimmen. Und ein weiteres Problem, was ich da sehe, Problem der Verallgemeinerung, ist, dass eben gerade die Projekte im Materiellen oft die Schwierigkeit haben, dass sie tendenziell ineffizienter sind als der Kapitalismus, dass eben gegen die Firmen mit ihren großen, schwerem Gerät und so weiter, sie nicht so ganz ankommen, dass also die Kosten, die bei Solaris und Ähnlichem anfallen, eher höher sind als das, was Leute auf dem Markt zahlen würden, zumindest dann, wenn sie halt das billigste Produkt nehmen. Das heißt, das ist auch etwas, was eher so eine gehobene Mittelschicht oft anspricht, Leute, die was Besseres wollen, ein bisschen was Alternatives wollen, aber wem es halt relativ dreckig geht, die haben heute oft gar nicht die Möglichkeit, das zu sagen. Also ich hatte früher gehofft, dass ja vor allem die Technik das eigentlich richten wird, dass eben ja dann dadurch, dass die Techniken immer günstiger werden, der ganze Laden ja letztlich, dass diese Transformation erleichtert, dass eine neue Logik sich durchsetzt. Ich bin da jetzt skeptischer geworden aufgrund dieser Punkte, die ich am Anfang schon ausgeführt hatte, dass eben beim Kapitalismus es andersrum war, dass die neue gesellschaftliche Logik die neue Technik hervorgebracht hatte, nicht etwa andersrum. Das heißt, das ist auch heute der entscheidende Punkt, dass wir sehen müssen, dass sich die neue Logik aufgrund der Technik, die schon da ist, durchsetzen kann und wir also nicht auf die Technik als Erlöser warten müssen. Aber das heißt natürlich auch, dass diese Fragen alle schwierige Fragen sind, wo noch nicht so ganz klar ist, ob es da überhaupt eine Antwort gibt. Und ja, ich hoffe, dass es eine Antwort gibt, aber wie diese Antwort aussehen kann, wie also diese Keimformen sich eigentlich wirklich verbreiten können, das ist heute noch ein recht unklarer Punkt. Und damit bin ich dann am Ende.
Vielleicht erst Verständnisfragen, war ja relativ dicht, wahrscheinlich.
Vielleicht erstmal noch ein kleiner Hinweis. Ich habe hier also so eine kleine Broschüre mitgebracht, freie Quellen oder wie die Produktion zur Nebensache wurde. Das ist so eine kleine Utopie, die ich mal geschrieben habe, wie eine Gesellschaft funktionieren könnte, die auf Basis dieser anderen Logik eben funktioniert. Und es gibt auch dieses Buch hier, Etwas fehlt, das ist ein ganzer Sammelband, wo es in einer Reihe gibt, wo es nur um Utopien gibt. Da ist dieser Text drin, aber auch viele andere spannende Texte. Wer mag, kann sich also die Broschüre einfach so mitnehmen oder das Buch gibt es bei mir zu kaufen, wenn da jemand Interesse hat. Dann gibt es hier noch ein Exemplar von dem Solidarische Ökonomiekongress in Wien, wo ich vor 2 Jahren war. Und wer mag, da gibt es nur das eine, das kann man sich auch einfach mitnehmen, wer da Interesse hat. Achso, die Broschüre sehe ich inzwischen ein bisschen kritischer, weil ich damals noch mehr technikoptimistisch war, als ich das heute bin.
Ich habe nur eine kleine Nachfrage. Gab es vorhin irgendein Gesundheitsversorgungsprojekt? Mhm. Das kommt passiert. Wie heißt das
noch? Aratarbana. Aratarbana. Wobei das, glaube ich, in Deutschland gar nicht funktioniert in der Form, weil es, oder ich glaube, die sind, bin mir nicht sicher, ob die in der Schweiz sind oder so, oder in Deutschland, aber in Deutschland ist es natürlich, gibt es Versicherungspflicht, Gesundheitsversicherungspflicht und dadurch macht es das schwieriger, so Alternativen in dem Bereich gerade zu organisieren.
Ja. Gibt es Verständnisfragen? Achso, vielleicht kündige ich das auch noch schnell an. Morgen um 10.30 Uhr im gleichen Raum hier findet ein Workshop statt für die Leute, die sich verstärkt mit dem Thema beschäftigen wollen, das sich konkreter um die Fragen nach Transformation und Keimform stellt. Nur vorausgeschoben. Da werden wir auch diskutieren. Oder wollt ihr eine kurze Pause haben?
Ja, 5 Minuten Pause noch nicht, oder?
Ich schließe mich der Frage einfach an.
Ja, ich hatte es eigentlich ja schon kurz gesagt, ich würde also das Problem an den Reformen sehen, also das, was halt Reformen machen können, ist ja letztlich dafür sorgen, dass der Laden besser läuft. Und das kann natürlich auch für die, zum Beispiel für die Menschen, eine wesentliche Verbesserung bedeuten, wenn sowas geht, sowas wie Arbeitsrechte. Oder es kann durchaus auch für die Natur wesentliche Verbesserung bedeuten. Eben sowas wie Montreal-Abkommen gab es ja mal, das damals irgendwie FCKW verboten wurde. Sowas wäre auch denkbar, theoretisch für CO2, wo das heute das Riesenproblem ist mit Klimawandel. Aber da merkt man halt schon, dass es schwieriger, es wird immer schwieriger, je mehr diese Verwertungslogik tangiert wird, vor allem dadurch, dass halt auch die, also du kannst halt nicht die Verwertungslogik abstellen, das heißt, was Reformen halt nicht sicherstellen können, ist, dass es, sagen wir mal, halt alle teilhaben können, das heißt, dass es irgendwie, würde ja voraussetzen, dass irgendwie alle in einer Form Geld kriegen und das widerspricht aber natürlich der Logik insofern, dass halt das Geld möglichst bei von denen verwertet, also das Geld soll an die Kapitalisten gehen, dann läuft es für sie gut, wenn es halt an anderen landet, bei anderen landet, läuft es für sie weniger gut. Und irgendwie, es gibt halt mal keinen Mechanismus, der dafür sorgen könnte, dass für alle gemäß Bedürfnissen produziert wird, das wäre dann halt kein Kapitalismus. Also das ist das eine, das halt zu sagen, diese Grundlogik kann halt als Logik nicht aufgehoben werden, sondern sie kann nur besser organisiert werden. Und das andere Problem ist aber, dass mit dem besser organisiert ist halt auch dadurch schwierig wäre das halt auch, also die Reformen kommen ja auch nicht einfach so, sondern die werden von Staaten gemacht de facto. Und die Staaten unterliegen halt auch der kapitalistischen Konkurrenz, weil jeder Staat letztlich ein Standort ist. Und das Kapital ist mobil und kann in vielen Fällen in andere Standorte abwandeln und abwandern. Und das tut es ja auch. Also die Staaten müssen selber sehen, dass sie halt irgendwie attraktive Standortbedingungen bieten für Kapitalverwertung. Und das macht dann Reformen nochmal besonders schwierig, wenn sie halt wirklich Kapitalverwertung in einem Land ernsthaft tangieren will. Ja, insofern würde ich sagen, Reformen können eine gewisse Rolle spielen, aber sie können halt nichts Wesentliches ändern. Denn, ja,
ich meine, in der traditionellen Vorstellung des Reformismus ist ja, wir reformieren den Kapitalismus so lange, bis er überhaupt kein Kapitalismus mehr ist. Wie beschreiben die das? Man hat so kleinere Verschiebungen, die sich schlussendlich irgendwie miteinander korreliert, eine allgemeine Veränderung bewirken.
Ja, ich würde sagen, in dem Moment, wo du Konkurrenz zwischen Staaten hast, geht das halt schon deswegen nicht, weil wenn du das als in einem Staat machst, dann hast du halt keinen Kapitalismus mehr, weil das ganze Kapital woanders ist. Aber dann ist halt als Staat würde ich auch, dann verlierst du auch deine Grundlage der Existenz als Staat, weil Staaten sind halt Steuergelderstaaten heute. Also jeder Staat muss eigentlich in jedem Staat muss die Kapitalverwertung florieren, denn nur so, egal ob er nun das Kapital besteuert oder Arbeit oder Renten, also Renten oder Erbe oder was auch immer, es muss was da sein, was halt finanziell relevant ist, das ist die Grundlage für den Staat. Also der einzelne Staat kann sich nicht sein, in dem Moment, wo er den Kapitalismus wegreformiert, entzieht er sich eigentlich selber seine Grundlage. Das ist ja aber, und das können die Staaten, solange sie in Konkurrenz zueinander stehen, aber definitiv nicht. Ob sie es ohne diese Konkurrenz könnten, ist nochmal eine andere Frage. Ja, also das ist auch sowas bei sowas wie Grundeinkommen skeptisch, ja, dass man sagt, wir wollen einerseits dieses Zwangsverhältnis wollen wir aufheben, dass Leute nicht mehr gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, sondern auch ohne Verkauf ihrer Arbeitskraft leben können. Aber andererseits entsteht dort kein neuer Zusammenhang, dass eben es gibt weiterhin den Markt, der alles produzieren muss. Es wird vorgesehen, dass alles weiterhin über den Markt läuft. Und dann ist die Frage, wenn alles weiterhin über den Markt läuft, ja, würde das dann noch laufen? Also in dem Moment, wo dann die Leute wirklich nicht mehr gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, arbeiten sie ja vielleicht auch nicht mehr. Und dann werden aber auch die ganzen Güter nicht mehr produziert. Aber darauf verlässt sich ja dann das Grundeinkommen, würde sich das verlassen, dass es immer noch genug produziert wird, zumal erstens für alle Bedürfnisse, zweitens auch für die Finanzierung des Grundeinkommens selber. Also selbst unabhängig von der Staatenkonkurrenz, die das Ganze nochmal verschärft, ist das schon von der Grundkonzeption für mich nicht vorstellbar, sondern die Frage wäre eher, wenn sowas wie Reformen, die müssen dann halt eine andere Logik begünstigen, dass sie sich also, und da können natürlich auch also Reformen, die jetzt commons-kuratierte Projekte, Peer-Projekte und ähnliches stützen und ermuntern, die sind natürlich durchaus relevant und da sind ja auch durchaus, dass Verhandlungen darüber abgeführt werden, wie halt die Gestaltung von solchen Projekten läuft. Und da ist es gut, wenn man dann, sagen wir mal, den Staat, wenn man Ansprechpartner im Staat, in Parteien hat und sowas, die dann für gute Rahmenbedingungen sorgen, aber davon sollte man sich halt auch keine Wunder erwarten. Also eher bin ich halt, der Staat sorgt idealerweise dafür, dass solche Projekte halt irgendwie möglich sind, aber er kann jetzt, viel mehr kann er aus meiner Sicht nicht machen.
Also ich hätte noch mal eine Frage, es wird ja immer sehr viel davon gesprochen, dass halt so bedürfnisorientiert produziert wird, aber nun sind ja Bedürfnisse sehr unterschiedlich und ich bin jetzt kein Marktfreund, aber trotzdem ist ja irgendwie der Markt halt eine Institution, die halt, also deren Stärke auch da liegt, halt dass er recht flexibel ist und halt das gut widerspiegelt, wie halt die einzelnen Bedürfnisse sind und ich kann mir das halt irgendwie nicht vorstellen, wie so individuell und trotzdem gerecht auf unterschiedlichste Bedürfnisse reagiert werden kann. Oder sagt man dann, versucht man dann irgendwie einen, so eine einheitliche Grundlage zu schaffen, aber das würden dann ja wieder Leute irgendwie nicht als gerecht empfinden, oder wie kann man sich das vorstellen?
Was wäre denn gerecht?
Also, na gut, vielleicht nicht als gerecht, aber wenn es also um Bedürfnisse, dann muss man sich ja fragen, was sind so Grundbedürfnisse oder was geht rüber, und das sind ja sehr unterschiedlich. Also sie sind ja bei Leuten unterschiedlich. Und wie halt so eine Produktion, wie die halt so individuell sein kann.
Ich glaube, du musst unterscheiden zwischen Dingen, die du brauchst und Dingen, die du willst. Das ist ein großer Unterschied. Wir haben eine Grundbedürfnisse, um zu überleben, aber wir haben unterschiedliche Wünsche, wie wir unser Leben gestalten.
Ja, wobei ich auch denke, dass es da keine strenge Unterscheidung möglich ist. Also das ist zumindest ein fließender Übergang. Ja, also ich meine, die Menschen haben früher auch irgendwie ohne Strom und ohne beheizte Räume und ähnliches oder zumindest ohne Ofenheizung und ähnlichem oder noch Primitivraum gelebt oder ganz ohne systematischen Wohnraum. Also du brauchst wirklich sehr, sehr wenig, wenn es ums reine Überleben geht. Aber erstens schon um die Frage, wie lange überlebt man, ist es natürlich der, dass der heutige Lebensstandard sehr, also heute leben die Leute halt auch viel länger als im Mittelalter. Und dazu gehört eine gute Gesundheitsversorgung, dazu gehört aber halt auch ein gewisser Komfort und so weiter. Und ja, also ich würde sagen, der Markt ist, ja, hat natürlich Vorteile für die, die eben Geld haben, aber für alle anderen hat er ja schon mal gravierende Nachteile. Und das also sozusagen, es reicht aber auch im Markt nicht, dass du Geld hast, damit deine Bedürfnisse ernst genommen werden. Das ist schon mal die eine Voraussetzung. Die andere Voraussetzung ist, dass du einfach auch zu einer größeren Gruppe gehören musst von Leuten. Also zum Beispiel, sonst musst du wahnsinnig viel Geld haben, wenn du dir irgendwie was individuell anfertigen lässt. Das dürfte für die meisten ausscheiden. ja, also du wärst erst in einer größeren Kundengruppe interessant, was zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung halt auch ein großes Problem ist bei diesen ganzen vernachlässigten Krankheiten, die vor allem in der dritten Welt auftreten. Also entweder in der dritten Welt, wo die Leute halt kein Geld haben, das rechtfertigt dann nicht so hohe Ausgaben, oder von relativ kleinen Patientengruppen, wo nur wenige betroffen sind. Bei beidem haben die Pharmaunternehmen dann keine Lust, da so hohe Mittel reinzustecken, weil sie halt wissen, dass sie wahrscheinlich nicht auf ihre Kosten kommen oder es schwierig wird oder sie zumindest anderswo mit halt Krankheiten, die vielleicht viel weniger gravierend sind, wo aber halt die Leute zahlungsfähiger sind oder mehr sind und zahlungsfähig. Das wird interessanter. Und klar, in einer anderen Gesellschaft gäbe es dann natürlich auch keinen Automatismus, dass für alle Bedürfnisse gesorgt wird. Ich denke also gerade diese, da ich bin jetzt nicht so sehr darauf eingegangen, diesmal, weil es ein anderer Schwerpunkt war, wie diese andere Logik dann eigentlich faktisch sich organisieren kann. Also was ich in meinen Keimformtexten schreibe, ist zum einen die Idee einer Flatrate, zu sagen, wir haben in einer bestimmten Region zum Beispiel, wir vereinbaren einfach das, was wir zugänglich machen wollen, was halt allen frei zugänglich ist, ohne dass man jetzt irgendwie dafür zahlen müsste oder sowas. Also das ist dieses Flatrate-Konzept, das wäre sowas, was du hier meintest mit den Grundbedürfnissen in erster Linie, dass halt das ist, was auf jeden Fall alle brauchen. Nahrungsmittel, Wohnraum, Heizung und Ähnliches, auch Gesundheitsversorgung, aber eben was auch durchaus Luxusgüter, sagen wir mal, was weiß ich was, oder weitere Güter dazugehören können in einem bestimmten Umfang. Und wenn man dann halt noch, sagen wir mal, irgendwelche ausgefallenen Wünsche hat, dann kann man sich eben andere Lösungen überlegen. Also ich würde zum Beispiel nicht, also wir hatten ja vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, es ist ja durchaus auch denkbar, dass es noch sowas wie, also so eine Kopplung von Geben und Nehmen gibt für halt bestimmte Bereiche, dass du sagst, ja, wenn ich jetzt halt ein Pferd habe, wenn ich jetzt halt regelmäßig ausreiten will auf meinem Pferd und dafür meinen Stall haben will und so weiter, dann tue ich mich halt mit anderen zusammen, wir organisieren uns das und irgendwie kümmern uns halt darum, dass der Stall gebaut wird und die Pferde da gut versorgt werden und machen halt, was immer nötig ist und sprechen uns damit anderen ab. Oder was ich früher mal vorgeschlagen hatte, war so ein Modell von Verteilungspools, zu sagen, ja, es wird quasi abgerechnet, auch ähnlich wie heute nach Arbeit, dass halt jeder, der sich sozusagen solche Luxusprodukte oder sowas entnimmt, dass er dann Arbeit beisteuert für andere, die Luxusprodukte haben wollen, dass du halt da einen durchaus marktähnlichen Mechanismus hättest, aber wird es halt keine Konkurrenz zwischen den Leuten, weil es auch dabei darum geht, sich gegenseitig bei der Bedürfnisbefriedigung zu helfen. Und du hättest keine, ja, du hättest halt nicht diesen Zwang, weil du ja durchaus auch ohne leben willst, aber du würdest weiterhin vielleicht in bestimmte Spezialbedürfnisse würde man halt vielleicht weiterhin abbrechen. Also dass du halt quasi in irgendeiner Weise was tun musst, vielleicht auch mehr tun musst, je nachdem, was du haben willst und so weiter. Während sowas wie Gesundheitsversorgung, würde ich halt sagen, das ist dann halt was Teil sozusagen der gesellschaftlichen Flatrate ist. Das heißt, es geht darum, das allen zugänglich zu machen, was sie halt brauchen. Und die unterschiedlichen Bedürfnisse sind unterschiedlich, aber da kann ich ja nur nichts für, wenn ich jetzt eine exotische Krankheit habe oder betreut werden muss, weil ich behindert bin oder Ähnliches. Und dann, das heißt, das ist irgendwie, ist halt eine gesellschaftliche Aufgabe, für alle diese Dinge zu sorgen. Und auch da, also ist die Frage, das heißt, es gibt immer was zu tun in jeder Gesellschaft. Also die Arbeit wird irgendwie nicht verschwinden. Aber man muss nicht unbedingt die Arbeit als Zwangsmechanismus haben, dass jeder arbeiten muss. Und auf jeden Fall muss man nicht diesen Konkurrenzmechanismus haben, dass wirklich Leute gezwungen sind, sich gegen andere durchsetzen zu müssen, um überhaupt arbeiten zu können. Das macht gar keinen Sinn, sondern entweder man hat so eine Art, ja, auch da so eine Art Flatrate, dass man sagt, jeder arbeitet halt pro Woche 20 Stunden oder Ähnliches für diese Flatrate. Dann wäre es immer noch ein bestimmtes Zwangssystem in dem Sinn, dass du halt eine Beteiligungspflicht hast, dass du was tun musst. Aber du hättest halt nicht dieses Problem, dass du vielleicht gar nichts zu tun findest, weil es ging einfach nur darum, sich die Arbeiten aufzuteilen. Oder man lässt das weg und hofft auf sowas wie Stigmergie. Das ist eigentlich die Variante, die ich befürworte, dass man sagt, ja, die meisten Leute wollen ja irgendwas Sinnvolles tun und nicht nur voll auf dem Sofa rumliegen. Und es gibt ja auch Hinweise darauf, was zu tun ist. Oder man macht irgendwas, was so dazwischen steht. Also ich hatte da das mal Freiwilligenspiel genannt, von der Idee her zu sagen, dass wie diese Flatrate organisiert werden könnte, zu sagen, ja, wir wissen ja ungefähr, wie viel Arbeit jedes Jahr anfällt für die Flatrate und jeder kann sich dann überlegen, der Durchschnittsbeitrag wäre dann zum Beispiel 15 Stunden pro Woche. Jeder kann sich dann selber entscheiden und auch sagen, ich mache dieses Jahr 15 Stunden und sich quasi freiwillig dazu verpflichten oder zu mehr oder zu weniger, je nachdem, wie halt gerade die individuelle Situation ist und was man sonst vorhat, sodass dann ungefähr klar ist, dass es aufgeteilt wird, aber halt ähnlich wie bei den Bieterinnenrunden, ohne dass man feste Regeln, ohne dass man irgendwelche Zwänge bräuchte, sondern dass man halt aushandelt, solange bis alles verteilt ist.
Ich weiß nicht, ob ich es ein bisschen vom Thema jetzt wegführt, aber ich fand irgendwie gerade die Trennung, dass du trotzdem noch unterscheidest in irgendwie die Grundbedürfnisse und Luxusbedürfnisse, ganz schön problematisch, weil man davon ausgeht, dass irgendwie alle Bedürfnisse irgendwie gesellschaftlich auch vermittelt oder also gesellschaftliche Natur des Menschen. Das heißt, man kann nicht irgendwie sagen, okay, das sind die natürlichen Bedürfnisse und das sind die manchmal kommt in solchen Diskussionen dann auch so die Bedürfnisse, die nur durch die Werbung erzeugt werden oder so. Also ich finde halt, alle Bedürfnisse, die da sind, sind Bedürfnisse. Und was lebensnotwendig ist, ist halt auch super krass, da irgendwie eine Trennung zu machen, weil es gibt auch Menschen, also die sterben nicht nur ohne Essen, sondern auch, wenn sie, keine Ahnung, keinen Zugang zu irgendwas haben, wie, was weiß ich, Bücher oder whatever, so, ne? Also ich finde, ja, also ich finde das eine sehr problematische Trennung. Und ich denke mir so, okay, wenn man schon jetzt, sagen wir, mit diesem Flatrate-Modell, was du gerade ein bisschen erläutert hast, warum sollte man dann nicht irgendwie alle Bedürfnisse damit reinnehmen oder bei allen Bedürfnissen gucken und da keine Hierarchie aufbauen zwischen denen? Oder die Notwendigkeit, also so nicht von außen gesetzt irgendwie zu sagen, okay, das sind erstmal die Grundbedürfnisse, dafür muss es alles Flatrates geben, sondern dann halt, dass die Leute halt selber entscheiden, jeweils irgendwie, die und die Bedürfnisse sind uns irgendwie am wichtigsten, da müssen wir irgendwie erstmal gucken, dass die alle gesichert sind. Und also natürlich gibt es vielleicht irgendwie eine Hierarchie auch von Bedürfnissen, die gibt es aber bei allen Menschen vielleicht auch im Inneren so. Und dass das aber halt irgendwie von den Leuten selber entschieden wird, das finde ich super wichtig.
Naja, also es sind eben verschiedene Modelle denkbar. Also bei diesem Flatrate-Modell, was ich da vorgeschlagen habe, war es auch nicht so, dass, also da ist ja nicht, dass erstmal in irgendeiner Form systematisch gefragt wird, was sind Grundbedürfnisse, sondern was halt quasi per Flatrate verteilt wird, das ist ja erstmal eine gesellschaftliche Entscheidung. Letztlich, wenn eine Mehrheit der Leute dann zum Beispiel dafür ist, also das ist ein Fall, ich bin sonst kein Freund der Demokratie, also der von reinen Mehrheitsentscheidungen, wo ich aber denke, man könnte halt sagen, eine Mehrheit oder auch zum Beispiel eine Minderheit, also wenn, sagen wir mal, 25% der Leute sagen, das und das sollte zur Flatrate hinzugefügt werden, dann könnte man das ja zum Beispiel machen. Also es müsste gar nicht unbedingt die Mehrheit sein, das reicht vielleicht ein bestimmtes Quorum an Leuten. Aber weil es hier darum gehen würde zu sagen, ja, wir gucken halt erstmal, dass das für alle irgendwie gut gesorgt ist, muss man, also dass man da halt irgendwie einen begrenzten Topf hat und halt, wenn halt jemand ankommt und sagt, ja, ich will aber meinen Turm mit, in einen 100 Meter hohen Turm, wo ich ganz oben die Aussicht genießen will und ich will den unbedingt, dann sagen halt die anderen, ja, dann kannst du ja sehen, dass du den organisiert kriegst mit anderen, aber das werden wir dir jetzt nicht im Rahmen unserer Flatrate bauen, das ist uns zu viel Arbeit und ich wüsste nicht, also ich glaube nicht, dass man ohne, also es wird irgendwann immer die Dinge geben, wo du die anderen nicht für motivieren kannst und also da denke ich, muss es dann, also es muss irgendwie möglich sein, also diese Frage der Motivation der anderen auch muss berücksichtigt werden. Und eben, ich sehe ja auch, also wenn man die Technologie-Gedanken weitertreibt, ist es vielleicht auch möglich, dass es, also diese Flatrate-Unterscheidung, die braucht es vielleicht gar nicht. Also wenn ich so weiterdenke bei der Technologie oder wie ich es in meinem Heft beschreibe, ist ja, dass es zum Beispiel einfach Verteilstellen gibt, wo eben Lebensmittel verteilt werden und jeder nimmt sich eben das, was er oder sie haben will. Und in dem Moment, wo sich Leute was entnehmen, ist das ja ein Hinweis darauf, dass das halt nachgefüllt werden muss. Das heißt, das ist alles, da braucht es gar keine Vereinbarung darüber, dass das nachgefüllt wird, sondern das ist dann klar. Und dann teilst du die Arbeiten auf, aber dann in dem Moment, wo du dann auch ankommst und sagst, ja, ich habe eine neue Idee, an die noch überhaupt niemand gedacht ist, dann wird es wahrscheinlich erstmal bei dir landen, irgendwie für diese neue Idee zu werben. Und zumindest halt musst du dafür sorgen, dass sie in Gang kommen. Wenn es dann mal in Gang ist, dann funktioniert es auch vielleicht auf dieselbe Weise wie alles andere und jeder, der halt Interesse hat, nutzt es dann in irgendeiner Weise. Ja, insofern, also ich sehe da auch keinen, es gibt keine Unterscheidung zwischen Grund- und Bedürfnissen und Luxusbedürfnissen, aber es gibt eben durchaus ja, unterschiedliche, gesellschaftlich verschiedene Varianten, mit den Dingen umzugehen und man wird da, denke ich, auch nicht alle Güter und alle Bedürfnisse gleich behandeln können.
Ich habe eine Frage in Bezug auf einen politisch eher klassischen Begriff, nämlich auf den Klassenkampf. Wir haben ja momentan eine Situation, wo sehr wenige den Großteil des gesellschaftlichen Reichtums besitzen und darüber verfügen und die Macht darüber haben. Deswegen könnte man ja schon davon sprechen, dass wir ein Szenario haben, wo die neuen Klassen quasi die Besitzenden und die Nichtbesitzenden sind, die Beherrscher und die Herrscher. Hast du das Gefühl, also ich habe das Gefühl, hast du das Gefühl auch, dass die herrschende Klasse dafür sorgt, dass Keimformen gar nicht erst aufblühen können, dass sie darauf hinarbeitet, Keimformen im Keim zu ersticken?
Was ist denn dann, also ich sehe diese Trennung erstmal nicht so ganz klar, weil ja doch die, also klar, dieses berühmte 1%, es gibt irgendwie die Leute, die so die Hälfte des gesellschaftlichen Reichtums haben, das ist eine sehr kleine Gruppe. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese kleine Gruppe, also wenn du meinst, meinst du die oder also?
Genau die meine ich.
Ja.
Also es ist ja nicht deren Interesse, dass diese Keimform sich durchsetzt, weil dann wäre ihr, dann würden sie ja den Ast absägen, auf dem sie selbst sitzen. Dann würden sie ihre Macht ja abgeben. Und ich glaube nicht, dass es deren Interesse ist.
Gibt ein schönes Beispiel für die Freifunk-Initiativen, die jetzt hier überall sind, ne? Wo wir jetzt hier in Engadin sozusagen über die Werbezeitschriften Panik gemacht wird, so nach dem Motto, ist alles illegal und gefährlich und bla bla bla. Ne? Das ist also ganz offensichtlich die Richtung, aus der das kommt. Also wer diese Werbezeitschriften beherrscht, ne, sozusagen, das sind natürlich die Anzeigengeber der Firmen hier in Göttingen. Ne? Und ja, die haben natürlich kein Interesse an Freifunk. Klar, woher auch. Ne?
Ja, ich würde sagen, die zu erwarteten Gegenreaktionen kommen halt immer dann, wenn du einen bestimmten Markt bedrohst, kriegst du natürlich Gegenreaktionen von denen, die halt selber auf diesem Markt sich gerade realisieren. Und eben, es gab ja zum Beispiel auch lange Zeit bei der Wikipedia so einen Diskurs, das ist inzwischen ziemlich vergessen, aber es gab lange Zeit so einen Diskurs. Da kann ja jeder was reinschreiben und das ist doch alles falsch, was da steht. Also es gab lange in den ersten Jahren so einen Diskurs, die systematisch schlecht zu machen. Das war natürlich auch. Und das ist heute komplett verschwunden, weil irgendwie es gibt diesen Markt nicht mehr. Also die einen sind halt, es gibt jetzt offensichtlich niemand mehr, der in dieser Keimform ein Interesse hat, sie zu verhindern, weil die halt, gegen die sie konkurriert, die sind einfach nicht mehr da, die haben sich andere Märkte gesucht in dem Fall. Also das ist, finde ich, das Gute. Also ich glaube, da gibt es ich sehe da nicht so eine systematische Intrige sozusagen der Superreichen irgendwie die Gesellschaft so zu lassen, wie sie ist. Weil ich glaube, ja, also die alleine sind, glaube ich, einfach auch nicht so derartig gesellschaftlich einflussreich und sie haben nicht so eine einheitliche Agenda, sondern es gibt ja im Kapitalismus, jeder hat halt irgendwie seine Schäfchen, irgendwie jeder sieht halt, wie seine eigenen Betriebe gut laufen. Und eher, also ich würde sagen, bei den Superreichen ist es eher so, dass sie durchaus an gesellschaftlichen Alternativen interessiert sein können, eben weil gerade bei so Internetfirmen wie Google oder so, da gibt es dann, die haben ja alle möglichen spinnigen Projekte mit ihrem Mars-Projekt oder machen auch viel irgendwie, also ja, sind durchaus an. Manche von denen reden jetzt über Grundeinkommen, weil sie auch merken, irgendwie so, es läuft, wir automatisieren immer mehr, wir erzeugen immer mehr Leute, die eigentlich nicht mehr gebraucht werden und das kann zu Repressionen führen und gerade so diese klassische, sagen wir mal, kalifornische Ideologie, wo die ganzen Silicon Valley Milliardäre auch herkommen, die haben auf Repressionen halt eigentlich auch keine Lust, also die wären nicht von an Alternativen interessiert. Aber natürlich wollen sie nicht irgendwie ihren Reichtum komplett einbüßen, das nicht, aber sie wollen auch nicht irgendwie jetzt nur einen super autoritären Kapitalismus durchsetzen. Also ich würde sagen, es gibt diese Klasse als systematische Klasse, die hat, glaube ich, gar nicht so viel Einfluss, weil viel spannender ist ja das, was sich so darunter tut und eben, also diesen klassischen marxistischen Arbeitskampfbegriff, glaube ich, der ist halt so, naja, da sind wir bei Keimform halt auch sehr skeptisch. Vor allem, weil ja die, also ich würde sagen, ein großes Problem, was man ja heute auch merkt, ist so eine starke Entsolidarisierung unter den Angestellten, dass es halt einerseits die gibt, die halt irgendwie ganz gut dran sind und Angst haben, dann auch ihre gut bezahlten Jobs zu verlieren oder Abstiegsängste haben und denen, die halt gar nicht richtig reinkommen oder sehr prekär sind oder eben in den unterschiedlichen Ländern, wie jetzt Deutschland gegen Griechenland, dass die Bild-Zeitung, die ja auch mehr die deutschen Arbeitervertritt, sagen wir mal, gegen die Griechen hetzt und ähnliches. Also ich glaube, die Idee der Arbeiterklasse als die ganze Arbeiterklasse als revolutionäres Subjekt ist irgendwie obsolet.
Naja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Also es gibt ja diese berühmte Literatur von der Arbeiterklasse für sich zur Arbeiterklasse an sich oder umgekehrt, Arbeiterklasse an sich zur Arbeiterklasse für sich. Ne? Also dass das sozusagen ein sozialer Lernprozess gewesen ist, der natürlich mit der Veränderung von Lebensgewohnheiten und Zwangslagen und so weiter und so weiter und so weiter zu tun gehabt hat. Ne? Und wenn du das sozusagen, die Arbeiterklasse sozusagen materialistisch fasst, wenn du so bist, systematisch materialistisch fasst, dann findest du sie auch heute noch. Das natürlich gibt es sie ja heute noch. Ne? Ja. Aber nicht mehr so in Reinform und auch nicht mehr so weit verbreitet. Weil sie sich natürlich als soziale Gruppe sozusagen, also weil es diese vereinheitlichenden Mechanismen für eine soziale Gruppe in der Form nicht mehr so in der Ausprägung gibt. Ne? Klar, keine Frage. Ne? Aber sowas wie Klassenbewusstsein oder so ein gefühltes Verständnis von wegen, ich werde ausgebeutet oder sowas, ne? Das ist noch sehr weit verbreitet. Das soll man nicht unterschätzen. Ne? Man kann den Leuten nicht generell unterstellen, sie wären Mittelklassebürger und sie würden im Grunde genommen nur nach dem nächstbesseren Konsumgut streben oder sowas. Das ist es nicht. Das ist es nicht allein jedenfalls. Ne?
Also ich frage mich bei solchen Sachen, also ich bin auch kein Freund weder theoretisches Klassenbegriffs noch in einer Transformationsperspektive halte ich den sogar für gefährlich. In einer systematischen Perspektive würde ich mir überlegen, wo würde ich sagen, der, die ist ArbeiterIn und wer ist kein Arbeiter, keine Arbeiterin. Was will ich mir überlegen, ist Manager, Managerin, so traditionell gedacht, im Traditionsmarxismus sind das die Leute, die dafür zuständig sind, dass andere Leute ausgebeutet werden. Die sind genauso lohnabhängig wie andere. Kann man dann auch nicht mehr wirklich sagen. Dann kann man sagen, die Kapitalreichen und Eignerinnen.
Naja, selbst in der marxistischen Theorie sind Manager keine Arbeiter, sondern eben fungierendes Kapital. Also ja. Die sind de facto Kapitalisten, werden ja auch als solche bezahlt. Also kriegen dann halt irgendwie eine Hunderttausende oder noch mehr als einen Boni. Also in dem Moment, wo halt dein Einkommen in erster Linie von der Firma abhängt und so. Also stark. Das ist klar, dass das keine Arbeiterklasse ist, auch nach der gängigen klassischen Theorie nicht. Aber was ist halt schon, also sagen wir mal, es gibt halt in der, also Arbeiter sind ja klar, Arbeiter sind eigentlich ansonsten aber fast alle, die halt irgendwo ihre Arbeitskraft verkaufen. Und natürlich haben alle diese Leute irgendwie sozusagen objektiv betrachtet würde, könnte es denen allen besser gehen, wenn sie halt das nicht mehr machen müssten, weil sie dann weniger arbeiten müssten zum einen. Und was ich aber noch wichtiger finde, systematisch halt, dass wir heute alle diese Unsicherheit haben. Alle wissen, sie sind eigentlich prekär dran und wer weiß, ob man bis zur Rente auf seinem Arbeitsplatz bleibt. Also alle sind ja so prekär, aber ich glaube, diese, also insofern, das haben mich irgendwie objektiv betrachtet, haben alle ein Interesse an der Überwindung des Kapitalismus, aber ich glaube, das andere Interesse, dass halt die Arbeit haben, ist erstmal ihre Arbeit zu behalten und das wirkt halt in der Praxis meistens stärker als dieses allgemeine Klasseninteresse.
Und was ich dann auch noch wichtig finde, ist von dem theoretischen Blick darauf, die ganzen Vorstellungen davon, dass die herrschende Klasse irgendwie allgemein sich überlegt, wie sie das durchsetzt, ist halt auch relativ unrealistisch, weil die halt auch zum Großteil bestimmten Zwängen ausgeliefert sind, also von einem, auch wenn ich der Besitzer eines Großunternehmens bin, gar nicht fungierender Kapitalist oder Kapitalistin, dann muss ich mir auch überlegen, dann kann ich nicht auch einfach so entscheiden, so ja, Umweltstandards finde ich super wichtig und die halte ich jetzt mal durch und setze die überall durch, dann kann ich das auch nicht einfach machen, die sind genauso in einem Zwang drin. Und es gibt halt nicht die herrschen, also Kapitalismus im Vergleich zum Feudalismus halt dadurch geprägt, dass es strukturelle Herrschaft gibt und keine personale Herrschaft. Also das wirkt natürlich noch in einem Unternehmen so, dass irgendwie mein Vorgesetzter irgendwas gegen mich durchsetzen muss. Oder meine Vorgesetzte. Aber auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene kann ich niemandem mehr den Kopf abschlagen, dass es nicht mehr so ist.
wie es jetzt ist. Wenn ich im Mittelalter einen König den Kopf abgeschlagen habe, dann habe ich tatsächlich die Herrschaft gekriegt. Im Kapitalismus kein Geld mehr. Darum finde ich eher den Klassenbegriff da führt auf jeden Fall auf gefährliche Pfade.
Ja, ich habe auch eine Frage. Wenn wir eine Doppelfunktion benötigen in einem Kommen, damit dieser Kommen überhaupt Fuß fassen kann zunächst und sich irgendwie etablieren kann. Wie hoch könnte da das Risiko sein oder wie muss man dieses Risiko mit berücksichtigen, dass dann diese Doppelfunktion doch nicht dazu führt, sozusagen sich in Richtung Kommen auszugleichen und mehr die Etablierung des Kommens unterstützt, sondern eher vielleicht in die andere Richtung abdriftet und diese Doppelfunktion eher doch dem Kapitalismus wieder so zugutekommt, dass sich das Kommen dadurch wieder reduziert und dieser Einfluss des Kommens. Das heißt, sehe ich das richtig, dass man da irgendwie eine gute Balance halten muss, wie man diese Doppelfunktion da ansetzt?
Naja, Balance ist es ja nicht so, dass du unbedingt das so bewusst, also sind ja mehr Dinge, die irgendwie sich halt so zusammentreffen, ohne dass sich jetzt jemand vorher das bewusst so ausgedacht hätte. Also da mit dem, aber ich würde sagen, was das Risiko, dass halt eine, sagen wir mal, eine tendenziell neue Form wieder einverleibt bei dem Alten, ist natürlich sehr hoch. Das gab es oft, das kann also bei keinem Form, also was Stefan mit diesem Begriff der doppelten Funktionalität betont, ist, dass er halt sagt, es muss einerseits zwar funktional sein, aber es muss halt einen inkompatiblen Kern haben, der dann dafür verhindert, dass es verleibt werden kann. Es muss also im Kern eine andere Logik in sich tragen, was dann heißt, dann verschwindet, dass es entweder, also das heißt, dass es entweder ganz verschwinden würde oder halt dann weiter wächst, aber was, dass es nicht einfach einverleibt werden kann. Und ja, eben bei diesem Commons, also bei diesem Commons wie der freien Software, ist es eben, dass es im Kern immer als Gemeingut bleibt, was halt von anderen auch verändert und verbessert werden kann. Und was ich zum Beispiel auch sehe, was ich halt schwierig finde an der materiellen, an diesen Projekten, die sowas im materiellen Raum machen, ist, dass da auch sehr viel, sehr schneller dann diese Commons-Idee aber wieder geopfert wird, dass halt Leute dann aus diesen Communities kommen, wo so freie Hardware, sowas wie RepRap und ähnliches, wo Leute halt selber ihr Wissen darüber teilen, wie man Produktionsmaschinen oder andere materielle Güter herstellt und dann in dem Moment, wo sie aber Erfolg haben, sie dann eine Firma machen, in der sie anfangen, das zu verkaufen. Das an sich ist gar nicht unbedingt das Problem, also das könnten sie durchaus machen, auch gemäß dieser doppelten Funktionalität. Aber in dem Moment, wo sie dann halt den Commons-Gedanken opfern und sagen, ja, wir machen halt unser Produkt proprietär und teilen es nicht mehr mit anderen, dann ist halt die Keim vom Tod. Also dann ist es halt wieder herkömmliche kapitalistische Logik. Und das passiert in solchen Projekten sehr oft. Also das ist da, deswegen habe ich das Gefühl, also das ist bei dieser Szene, dass die auch, also weil Hardware halt was Aufwendiges ist, also man muss erstmal, es ist nicht so, dass man einfach nur einen Computer braucht, den man sowieso hat, sondern man muss halt Geld in die Hand nehmen und das beschränkt, um die ganzen, ja, um sich die Sachen erstmal herstellen zu können. Das beschränkt zum einen das Potenzial derer, die überhaupt so richtig mitmachen können. Aber es ist halt auch oft so, dass dann dieses Interesse zu sagen, ja, jetzt haben wir da Kosten gehabt, jetzt wollen wir mal wieder auf unsere Kosten kommen, möglichst noch was verdienen, dass das dann sehr schnell natürlich durchkommt. Also ja, insofern würde ich so, dass es, ich würde sagen, es ist allgegenwärtig eben diese Gefahr, dass du wirklich dann sozusagen die Keimform aufgibst und dich dann mehr wieder der alten Logik annäherst.
Ja, und wahrscheinlich ist es auch immer schwierig, die tatsächliche Inkompatibilität des Kerns richtig zu prognostizieren. Also tatsächlich zu wissen, wenn du anfängst mit der Keimform, die Prognose zu haben, durch diesen Kern ist es tatsächlich inkompatibel mit dem System.
Nee. Ja, also es gibt, also was eigentlich eine Keimform war, kann man eigentlich immer erst im Nachhinein wirklich sicher feststellen. Das halt aus zwei Gründen. Erstens, weil du immer, es kann sein, dass es halt doch sich als kompatibel erweist und ins Alte eingemündet wird. Das ist das eine Risiko, was du halt vorher nicht genau ausschließen kannst. Das andere ist auch, dass es sowas wie eine Sackgasse ist, dass es zwar tatsächlich inkompatibel ist, aber dass daraus halt erstmal gesellschaftlich nichts folgt, weil eben dieser Schritt der Ausbreitung, Verallgemeinerung, weil der halt ausbleibt. Und das ist halt auch was man, also zum Beispiel, ich hatte ja die Entstehung des Kapitalismus als Beispiel, und da wird manchmal genannt auch so diese italienischen Städte. Im Mittelalter, so 11. bis 13. Jahrhundert, da gab es eigentlich Stadtstaaten, so Venedig, Genua, Florenz, die hatten schon einige Eigenschaften, die halt durchaus ähnlich waren, nämlich späteren Kapitalismus. Aber ja, also es wird darüber gestritten, ob das wirklich so war, aber es sieht zumindest ähnlich aus. Und was aber klar ist, dass daraus kein Kapitalismus folgte. Also die sind dann wieder ja, in der Versenkung verschwunden, mehr oder weniger. Und dann halt diese neue Entwicklung, die kam aus England. Also die war unabhängig von diesen Städten. Also es ist durchaus möglich, dass da eine neue Logik mal vorweggenommen wird, aber eben, dass die neue Logik sich dann von diesem Punkt aus noch nicht durchsetzen kann. Also das ist das andere, was halt auch, ja, insofern man kann, würde ich sagen, nach Keimform suchen, aber man kann hoffen, dass man sagt, ja, wir haben die neue Logik hier und man kann das unterstützen und so weiter, aber man hat da keine Garantie dafür, dass das funktioniert.
Okay, was ich noch einen wichtigen Punkt finde, ist, dass irgendwie in diesem inkompatiblen Kern auch ein Stück weit was drinsteckt, dass es auf eine Art und Weise effektiver sein kann als nach der kapitalistischen Logik oder also effektiver im Sinne von bedürfnisbefriedigend oder weil dadurch, dass die Commons ja jetzt im Hier und Jetzt halt immer noch in Konkurrenz stehen zu Waren, ist halt nicht nur gefährlich, dass Commons zu Waren werden, sondern dass auch einfach irgendwie, wenn eine super Idee war, da ist für irgendein Commons-Projekt, dass dann das sich aber einfach abgeguckt wird, irgendwie wenn die Idee nicht die Idee der Sache halt auch ohne den inkompatiblen Kern funktioniert. Also ich denke irgendwie an das Beispiel mit Couchsurfen. Ich weiß nicht, ob man das auch als Commons vielleicht irgendwie verstehen könnte, was ja aber total gut adaptiert werden konnte in dieses Airbnb, also dieses irgendwie darf man nicht teilen, sondern doch gegen Geld oder so, wo die Leute aber lustigerweise irgendwie trotzdem die Vorstellung haben, gerade was zu teilen, aber es natürlich irgendwie nicht in der Art tun, dass jetzt ohne Waren, also ohne Tausch sehen will.
Naja, ich würde sagen, es ist dann eher Marketing, dass halt dieses, also diese ganze Share-Ökonomie, da ist sehr viel Marketing, dass eben eine Mietökonomie eigentlich oder ein Plattformkapitalismus, hat Sascha Lobo das genannt, dass eben Firmen hingehen und Leute sich zwar beteiligen, aber halt immer sozusagen und irgendwie auch du halt auf diese klassische Angestelltenverhältnis verzichtest und Leute irgendwie sich selber einbringen, aber das halt unter diesem Primat dann wieder das Geld verdient, dass man halt irgendwas zu Geld macht, seinen Wohnraum oder was auch immer, und dass dann eine Firma daran verdient. Ja, klar, also das ist dann keine andere Logik, sondern das ist dann mehr wiederum dieselbe Logik. Ja, also insofern klar, also in Keimform ist was nur, wenn es unabhängig vom Kapitalismus dann Bestand hat, für Leute interessant hat, ist und nicht einfach dem einverlagt werden kann.
Ich finde das einen interessanten Punkt, dass Commons auch einfach abgeguckt werden kann und dann vom Kapitalismus einfach anders organisiert werden kann. Und nicht, dass das Commons nicht selber zu sagen. Was ich nochmal fragen wollte zum Funktionalitätsaspekt, der wird meistens schon über monetäre Effizienz begründet. Und wie würdest du solche Sachen einschätzen? Also du hast es ja auch kurz angesprochen, dass es irgendwie so ist, dass die meisten materiellen Commons-Projekte einfach finanziell wenig effizient sind oder monetär wenig effizient sind. Economies of Scale und das Ganze. Und wie würdest du da einschätzen, dass halt eine andere Funktionalität auch eine Rolle spielt? Also zum Beispiel bei solidarischer Ökonomie wird ja immer argumentiert, dass auf der einen Seite wird da ganz materiell argumentiert, dass da halt ein viel größerer Teil der Sachen einfach abgenommen wird, weil halt auch die Schrumpelkartoffeln mitgenommen werden und es wird viel weniger weggeschmissen und so weiter, was ja auch tatsächlich materielle Effizienz einfach ist. Aber dass es dann um so Sachen, also die Funktionalität sich dann halt nicht nur an diesen monetären Größen bemisst, sondern auch an so Sachen wie eine Gemeinschaft entsteht oder ich habe das Gefühl, zu was Sinnvollem beizutragen und so weiter. Wie würdest du diese Funktionalität bewerten in dieser doppelten Funktionalitätslogik? Verstehst du meine Frage? Halt.
Naja, das bezieht sich ja eigentlich nicht auf die doppelte Funktionalität, sondern auf die Funktionalität für die Leute, die dann da mitmachen. Also gerade so wie du es formulierst, würde ich halt denken, wenn das so ist, ist halt das, also sozusagen, wenn, insofern ist das, ist halt da, auch da das Risiko wieder sehr hoch, dass es dann irgendwie vom Kapitalismus sich eingemeindet wird, dass man halt sagt, ja, wir, also das, und da gibt es ja ganz viel schon was auf so einen Gemeinschaftsgedanken sozusagen, hier die, also dass man sich ohne weiteres vorstellen könnte, dass irgendwelche Firmen machen, so ein kommerzielles SolarWii-Modell anbieten und sagen, ja, ihr habt jetzt auch einen eigenen Hof, da dürft ihr mal hin, dann kennt ihr, wisst ihr, wo das ist, da dürft ihr auch mal hinfahren und wir nehmen dann unsere Provision und so weiter. Also das Risiko da von so einer Vereinleibung, dass dann sozusagen nur diese zusätzlichen Gefühle sind ja auch immer, also ja, wieder eine Chance vielleicht für die Kapitalverwertung, sich da einzutrinken. Also ich würde sagen, ich sehe die doppelte Funktionalität auch ein bisschen kritisch, weil mir nicht klar ist immer, also ja, ich würde auch sagen, sie ist am Anfang wohl in der, also sie war zumindest am Anfang auch beim Kapitalismus da und man kann eben schön bei sowas wie freier Software sagen, wo dann die doppelte Funktionalität ist, aber bei sowas wie in dem Moment, wo es dann materiell, also oder Wikipedia, das lesen auch Firmen, Leute, die in Firmen arbeiten und ähnliches, aber in dem Moment, wo es materiell wird, wo halt jedes einzige Stück irgendwie einzeln hergestellt werden wird, muss es ja zum Beispiel die Frage, also von sowas wie SolarWii-Projekten würde ich sagen, haben Firmen halt erstmal nichts, also da gibt es erstmal keine doppelte Funktionalität. Und generell scheint es mir, also ich weiß nicht, ob sie immer da sein muss, also da bin ich, ist es so in diesem klassischen Modell, aber ich sehe es schwierig, weil spätestens, wenn die KM-Form sich immer weiter ausbreitet, in neue Bereiche erfasst, dann muss es irgendwann auch eigentlich ohne diese doppelte Funktionalität gehen, dann muss sie nur fürs Neue funktional sein.
Wobei bei SolarWii wäre ja dann Leute, die doppelte Funktionalität wirklich vertreten, mehr sieht man ja, hat ja keine doppelte Funktionalität, ist nicht funktional und darum verbreitet sich es auch viel weniger als zum Beispiel Wikipedia oder sowas.
Naja, ich würde sagen, das war das andere, was du angesprochen hattest. Also da würde ich eher die Frage der Funktion, also die, ist es für die Leute, die dort mitmachen, bietet es denen was faktisch, also dass sie mitmachen wollen und da, also die Funktionalität für die Beteiligten finde ich da wichtiger als die Funktionalität für das Kapital. Und da würde ich auch eher den Knackpunkt sehen. Also ich denke, wenn du halt nicht mithalten kannst von der Effizienz, also wenn du sozusagen, wenn die Leute immer noch Geld brauchen und auch nicht weniger Geld als vorher, dann kann es halt eigentlich nicht als Keimform fungieren. Ich würde gar nicht sagen, dass dass es unbedingt auf die Effizienz ankommt, sondern es müsste aber halt darauf ankommen, die Leute vom Markt unabhängig zu machen. Und solange du Geld, also was ich ein Stück weit spannend finde, auch wenn ich das jetzt auch nicht als das super Modell halte, sind so solche, also diese Communities wie Twin Oaks gibt es zum Beispiel in den USA oder Niederkaufungen in Deutschland sind so Communities, wo Leute eben gemeinschaftlich zusammenleben, alle Ressourcen teilen und auch ihre Einnahmen teilen. Und da ist es also so, dass du dann wirklich als Einzelner dem Arbeitszwang, sagen wir mal, ein Stück weit, oder du musst dort auch beitragen, es gibt bei beiden, glaube ich, eine Beitragspflicht, dass du so und so viele Stunden für das Projekt in irgendeiner Weise arbeiten musst, aber du bist halt nicht gezwungen, deine Arbeitskraft auf dem Markt zu verkaufen und bist insofern auch unabhängig vom Geld verdienen. Und ich habe mit diesem Projekt meine Schwierigkeiten, glaube auch, sie sind nur für recht wenige Leute interessant, weil man dann halt so eng sich zusammentun muss und so weiter und das knirscht dann oft an allen möglichen Ecken und Enden. Aber was ich halt spannend finde, ist, dass die wirklich es schaffen, die einzelnen Leute dem Markt, ja, dass du nicht mehr gezwungen bist, direkt auf dem Markt dich zumindest als Individuum zu verkaufen. Das Projekt als solches, als Ganzes muss das auch immer noch. Aber das finde ich spannend, dass du da halt ein Stück weit eine Unabhängigkeit vom Markt erzielst. Und das scheint mir auch ein Knackpunkt zu sein, dass man das schaffen muss.
Ja, kaufen. Besteht ja gerade darin, dass es sozusagen nicht mehr diese klassische Form der Kleinfamilie gibt. Ja? Also dass es sozusagen nicht mehr diese Zwänge gibt, die durch die Kleinfamilie entstehen. Das heißt, wenn du so willst, der Mehrwert in der Kaufung ist Mehrwert des Sozialkapitals, ne? Also ökonomischer Mehrwert, ja gut, bla, ne? Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil auf der Ebene sozusagen das zu verallgemeinern, ne? Also auf der Ebene sozusagen zu sagen, wir wollen keine Kleinfamilie mehr, wir verallgemeinern sozusagen die Produktion von Arbeitskraft oder die Reproduktion, wenn so ist, ne? Da wirst du ganz schnell auf Granit beißen, weil dann immer gesagt wird, ja, da gibt es verschiedene Anforderungen und verschiedene Milieus und es gibt verschiedene Vorgaben, also das, was den Lebensstandard angeht, ein ganz, ganz wichtiges Ding, ne? Sozusagen, also das Niveau, auf dem sozusagen der Konsum abläuft, ne? Also das Luxusniveau, wenn man so will, ne? Also davon leben ganze Volkswirtschaften, ne? Also das ist nicht zu unterschätzen. Und deshalb wirst du das sozusagen als allgemeine Perspektive so leider schlecht umsetzen können. Aber man sieht immer wieder Ansätze, es werden immer wieder Ansätze gestartet und auch immer wieder in der Diskussion gibt es immer wieder so Versuche sozusagen, in die Richtung zu pushen. Und das ist eigentlich interessant, also wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt, ne? Weil auch so eine Stadt wie Göttingen mit ihren 100.000 Einwohnern plus X hat da durchaus Szenen oder Milieus oder sozusagen so, wo solche Diskussionen noch laufen.
Ja, ich würde auch solche Communities halt nicht direkt als Keimform ansehen, weil ich auch denke, ja, die haben halt ein sehr begrenztes. Also die gibt es ja schon seit langem in einigen Fällen auch erfolgreich, aber die verbreiten sich halt auch nicht so richtig. Also die haben einen sehr... Ich spreche nur ganz bestimmte Leute an. Und Keimformcharakter hätten sie dann, müssen sie, das würde ja voraussetzen, dass sie auch sich weiter verbreiten, für immer mehr Leute interessant werden. Das sehe ich da halt so in der Form, die sie heute haben, nicht so richtig. Aber ich beschäftige mich schon damit, ob irgendwie was Ähnliches wäre, was so welche von diesen Ideen aufgreift und es halt attraktiver macht für andere Leute, die da in der jetzigen Form, die sie haben, nicht mitmachen wollen, die aber vielleicht unter anderem nicht um mich denn dazu bereit wären. Aber ja, also was ich halt interessant finde, ist gerade diese Frage, wie schafft man es, diese Entsolidarisierung, dass halt jeder sich individuell oder auf dem Markt verdienen muss oder in der Kleinfamilie halt oder sowas, dass man da zu einem Modell kommt, dass man halt im Einzelnen diesen Zwang aufhebt.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, also irgendwie hatten wir in Diskussionen auch jetzt zur Transformation und wo kann man irgendwie ansetzen, wo so auch kam manchmal irgendwie die Idee auf, ob man nicht genau dort reingrätscht, wo der Staat irgendwie zurückgeht. Also ne, dadurch, dass der Staat irgendwie immer weniger Sachen auch übernimmt und die vielleicht vorher sozusagen zur Grundversorgung gehörten, die der Staat leistet, dass man da irgendwie gerade reingrätscht und sowas auf, also dass da vielleicht so Lücken entstehen, wo es vielleicht eine Möglichkeit gäbe, dass da sich auch was entwickeln lässt, was expandiert, weil die Leute darauf zugreifen müssen, weil der Staat es nicht mehr bietet, aber es auch noch nicht, also sich auch nicht leisten können, das als Ware zu erwerben. Ich weiß nicht, siehst du das? Also denkst du, da wäre irgendwie so ein Feld offen?
Also ich sehe das kritisch, weil das ja dann auch gerade Bereiche sind, die halt fürs Kapital nicht interessant sind, offensichtlich, sonst würde sie es machen. Also und der Staat freut sich natürlich dann, wenn man ihm sozusagen die Elendsverwaltung abnimmt und irgendwie sowas gemein. Also es gab mal in England zum Beispiel das Modell, wurde irgendwie Big Society, genau, wurde so von Groß von Cameron, glaube ich, gepriesen, zu sagen, ja, wir können doch hier den ganzen Sozialstaat durch ein großes selbstorganisiertes Commons ersetzen. Alle machen freiwillig mit, werden dafür nicht bezahlt. Und das wäre natürlich aus Sicht des Staats erstmal ein gewaltiger Kostenersparungsfaktor. Kapital freut sich auch, weil ihm der Kosten, also weil das Staat ja auch über dem Kapitalgewinn entnommen wird in irgendeiner Weise. Ja, und das ist das eine, weswegen man da skeptisch sein sollte. Aber das andere ist halt auch, dass ich denke, es ist halt schon diese Frage, wie wenn es nicht nur auf Mischen beschränkt sein soll, dann muss es ja auch gegen das Kapital eben konkurrieren können in irgendeiner Weise. Also eben dieses Auswählen, das dann gerne auskooperieren, zu sagen, Brockhaus wurde halt auskooperiert von der Wikipedia. Gegen diese massive Kooperation hatten sie keine Chance als Unternehmen. Und wenn du von Anfang an sagst, wir beschränken uns auf Nischen, wo das Kapital gar nicht rein will, dann wirst du wahrscheinlich halt auch auf diese Nischen beschränkt bleiben, tendenziell. Also ich denke, man muss ja die Konfrontation dann irgendwie, also ist spannender, wenn diese Konfrontation da ist, ein Stück weit.
Ja, aber wenn noch Zeit und Konzentration da ist, hätte ich auch eine Frage. du hast gesagt, dass du heute weniger als früher der Meinung bist, dass Technik oder technischer Fortschritt, besser gesagt, helfen kann, ja, die Gesellschaft zu befreien. Wieso? Warum?
Das kam in erster Linie durch die Lektüre von der Ellen Wood, dieses Buch zur Entstehung des Kapitalismus.
Wie heißt es?
Ellen Wood heißt die Autorin. Und ja, The Origin of Capitalism heißt das Buch. Ich habe auch auf Keimform, wenn ihr mal, also könnt ihr mal gucken, Keimform, wie der Kapitalismus entstand hat. Habe ich einen Artikel geschrieben für die Zeitschrift Streifzüge, und den gibt es auch auf Keimform, wo ich das zusammenfasse. Und was sie halt sagt, was ich auch schon kurz erwähnt hatte, dass sie halt sagt, sozusagen erstmal kam diese soziale Form, dass Leute in Konkurrenzverhältnisse gezwungen wurden, und die technischen Veränderungen kamen hinterher, während also die Entwicklung neuer Techniken, die dann zur industriellen Revolution geführt haben. Während die klassische marxistische Sicht wäre ja zu sagen, die Produktivkräfte erreichen irgendwann ein Niveau, dass sie die alten Produktionsverhältnisse auseinanderspringen. Das wäre also die Idee, erstmal sozusagen kommt die neue Technik und dann folgt daraus eine neue, dass es eine neue gesellschaftliche Organisation braucht.
Immer wieder,
genau. Aber das, Prozess, also. Ja, aber das war das, was ich meinte. Es gibt ja auch diesen ständigen Veränderungsprozess, jetzt halt heute mit Internet und Ähnlichem oder Automatisierung oder mal das Automobil, das war dann die Einführung des Öls und so. Also da verändert sich ganz viel, aber was sich nicht verändert, ist die gesellschaftliche Logik selber. Die ist dann durch alle diese Veränderungen hindurch dieselbe geblieben. Insofern bin ich da skeptisch jetzt eben, also zu sagen, und ich habe mir seitdem noch mich gefragt, also mich noch ein bisschen, bin ich immer dabei zu sehen, wie der Feudalismus eigentlich entstanden ist, der ja quasi so die vorige große Gesellschaftsform war hier in Europa, und da auch da war, also auch da würde ich sagen, war es halt eher so eine Veränderung, also in dem Fall dann, dass das Römische Reich halt als politische Ordnungsmacht wegfiel und dass dann quasi die Macht dezentralisiert werden musste und dann, was vorher mehr getrennt war, ökonomische Sphäre und politische Sphäre quasi in eins fiel im Feudalismus, quasi eine, was dann der Kapitalismus später wieder rückgängig gemacht hat. Also auch da war es auf jeden Fall nicht irgendwie die Produktivkräfte, sondern eben die gesellschaftlichen Verhältnisse, die sich geändert haben und die dazu geführt haben, dass sich eine neue Logik durchgesetzt hat. Ja, und deswegen würde ich halt auch, also das ist das eine, und zum anderen eben auch diese, ich habe selber einen 3D-Drucker und habe also eine Weile ganz intensiv in diesem Rep-Rep-Projekt mitgemacht und finde das ganz spannend, was da passiert, aber merke halt doch, dass diese Projekte irgendwie so gefühlt nicht so wahnsinnig in die Gänge kommen und halt mehr so Spielereien machen oder Spezialanwendungen. Also beides zusammen lässt mich halt so, also deswegen denke ich halt, man muss eher gucken, wo halt diese neuen gesellschaftlichen Logiken herkommen, und im besten Fall bringen die da halt ihre eigene Technik hervor, wo man, ich glaube nicht mehr, was ich vorher geglaubt hatte, dass der Kapitalismus selber die Technik so vorantreibt, dass sie eigentlich erst irgendwann nicht mehr packen kann. Wobei nur, also was noch offen ist, also die Widersprüche werden schon verschärft, würde ich sagen, im Kapitalismus durch die technische Entwicklung. Also das ist ein Punkt, ihr hattet ja auch den Lohoff mal vor kurzem hier, oder? Da habe ich jetzt auch mal, werde ich den in den nächsten Tagen auf keinen Fall was veröffentlichen zu, weil ich mal versucht habe, so deren Lohoff und Trenkel sagen, ja, dass eigentlich der Kapitalismus sich selber in die Grundlagen entzieht durch die Automatisierung, weil halt die Märkte, die da eingespart werden, also die Effizienzgewinne, können an anderen Orten nicht wieder neu komplett angelegt werden. Und das ist ein Modell, mit dem der Marxismus seine Schwierigkeiten hat. Manche, weil halt Marx sagt im zweiten Band vom Kapital so Rechnungen, wo er das durchrechnet, wie sich das Kapital halt immer weiter verwehrt und vermehrt. Und da geht es durchaus auf, dass halt immer neue Märkte irgendwie da sind, wenn man sie halt braucht. Oder auch wenn man auch durch Effizienzersparungen, haben eben Michael Heinrich und andere das durchgerechnet, dass das durchaus so sein kann. Du brauchst dann halt neue Märkte, aber dann, ja. Ja, ich glaube, also das Spannende ist, glaube ich, also ich habe es mal nachgerechnet, zu gucken, wie hat sich die. Nein, ich habe also nicht theoretisch, sondern habe mal, weil was bei Lohoff immer, die haben zwar Zahlen, aber nur so Zahlen aus Einzelbranchen, dass sie jetzt sagen, ja, heute arbeiten halt weniger Leute in der Autoindustrie, aber heute arbeiten auch weniger Leute in der Landwirtschaft als vor 100 Jahren. Und trotzdem gab es halt immer neue. Also was halt die Betrachtung einzelner Märkte nicht liefert, ist zu sagen, ob nicht immer wieder neue Märkte entstehen können. Und tatsächlich sieht man aber, dass es halt seit, das habe ich nachgerechnet, dass es seit den 80er Jahren ungefähr im Vergleich zu heute ist die produktive Arbeit, die Arbeit, wo eigentlich wirklich Kapital verwirrt, durchaus gewachsen, aber sie ist relativ langsam gewachsen. Also die Weltbevölkerung so ungefähr hat sich in der Zeit verdoppelt und die, oder fast verdoppelt, glaube ich, und die Arbeit ist nur so um 20% oder sowas gewachsen. Also wenn man annehmen würde, für die neuen Leute entstehen auch neue Jobs, das passiert auf jeden Fall. Und da die Kapitalverwertung passt sich zumindest der Zunahme der Weltbevölkerung an, das passiert nicht. Es wächst deutlich langsamer. Und das scheint mir also, dass da in dieser These, dass halt der Kapitalismus selber Schwierigkeiten hat, immer neue Märkte sich zu erschließen, das ganze Geld, was da ist, auch zu verwerten. Das scheint mir ein reelles Problem zu sein, was natürlich auch diese gesellschaftlichen Widersprüche eben zum Beispiel, dass immer mehr Leute eigentlich ausgegrenzt werden oder dass es immer wieder Krisen gibt, wenn Kapital nicht verwertet werden kann. Das ist alles da und das ist auch reell, diese Faktoren. Also es ist nicht so, dass das ein System ist, was nun krisenfrei funktionieren würde. Aber dass daraus was Positives anderes folgt, ist ja erstmal nicht gesagt. Also dafür sehe ich halt keinen, zwar die Hoffnung, aber keinen Automatismus.
Nur die Möglichkeit. Ich glaube, das ist ja eben, diese Automatisierung bereitet dann 5-Stunden-Woche und sowas gibt es ja dann immer als Schlagwörter. Und aus dieser Technikaffinität ergibt sich doch auch den Funktionalitätsaspekt, oder? Also das war ja doch bei der doppelten Funktionalität immer, was so mitklang ist, die Projekte, die jetzt entstehen, sind inkompatibel und von der Technik so viel besser als der Kapitalismus, dass die den sowieso monetär auskonkurrieren werden. Weil die Technik einfach besser ist, oder? Kommt das auch ein bisschen daher?
Naja, ich würde so nicht sagen, denn wenn die Technik können ja zumindest die Kapitalisten auch dieselbe Technik nutzen. Also was halt.
Es sei denn, die Technik ist der inkompatible Kern irgendwie.
Ne? Nee, also sagen wir mal, diese klassische These der Produktivkraftentwicklung, die Produktionsverhältnisse sprengt, wäre ja durchaus, dass die alte Technik, also dass der Kapitalismus selber, sagen wir mal, neue Technik hervorbringt, die ihm aber gleichzeitig die Grundlagen entzieht, zum Beispiel halt, wenn jetzt irgendwie die 3D-Drucker halt irgendwie alles herstellen können und dann können die Firmen zwar am Anfang noch jeden einen 3D-Drucker verkaufen, aber danach wird da nichts mehr verkauft, weil irgendwie sozusagen, wenn dann die 3D-Drucker, und das machen sie halt bei Hardware schon ganz fleißig, jeder 3D-Drucker kann neue 3D-Drucker drucken, das heißt, es wird nur eine Generation von der Firma verkauft, und alle weiteren von den Leuten selber hergestellt. Das wäre so die Idee und irgendwie alles andere sowieso. Also wenn es halt so kommt, sozusagen in dem Moment, wo die Technik, sagen wir mal, so klein und dezentral ist, dass so halt alles, dass gar kein Kapital mehr braucht, um sie einzusetzen, in dem Moment können halt die Produktionsverhältnisse dadurch gesprengt werden durch die Technik. Da bin ich aber eben skeptisch, eben aus den zwei Punkten. Erstens, dass diese Techniken, die dann neu da sind, durchaus noch viele Spielereien ist. Und zweitens eben durch dieses Theoretische, dass das zumindest in anderen gesellschaftlichen Veränderungen, die auf andere Weise abgehen. Dadurch hat sich einfach mein Schwerpunkt verschoben. Also kann natürlich auch sein, dass es trotzdem so kommt, aber ich bin da jetzt eben skeptischer geworden.
Es ist ja auch, ich finde den Vergleich mit früheren Veränderungen immer schwierig, weil Vorgeschichte. Also, weil das waren ja keine bewussten Veränderungen, die Menschen irgendwie geschaffen haben, um irgendwo hinzukommen, wo sie sehen wollen, sondern Automatismus der Geschichte auf eine Art und Weise so.
Ich würde sagen, es war kein Automatismus, ja, es war keine bewusste Veränderung. Also es war im Fall des Kapitalismus war es mehr sowas wie ein Unfall, nachdem, so wie es bei Alan Wood klingt. Also es war sozusagen ein versehentlicher Effekt, den die Leute, die ihn herbeigeführt hatten, auf jeden Fall nicht wollten, auch nicht systematisch bedacht hatten, der sich aber auch nicht aus der vorigen Geschichte ergab, sondern halt aus ganz bestimmten Umständen und wie die genutzt wurden. Also auch da sehr gegen dieses marxistische Modell von so einer logischen Abfolge von Gesellschaften, dass eine logischerweise auf die andere folgen muss, davon hält sie gar nichts.
Aber das eben auch, dass das da nicht so war. als etwas Automatischer zu verstehen, also dass nicht halt die Menschen, die Handelnden, Subjekte sind, die halt sagen, wir machen das jetzt anders, sondern dass halt da so Nebenfolgen die ganze Zeit bestehen, entstehen, die sie ja nicht gestalten können. Von dem her finde ich das immer, kann man halt nicht den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus als Vorbild oder halt daher nehmen.
Also ich hätte es jetzt eher so verstanden, dass man sich halt so beispielhaft anguckt, mit wie können Veränderungen möglich sein und dass man es nicht unbewusst durchziehen muss. Oder zum Beispiel die Free-Software-Bewegung oder so, die heißt ja, war ja eine Bewegung, die was Bestimmtes wollte und ist nicht sozusagen aus Versehen entstanden in dem Sinne. Aber ne, also genau so könnte man ja auch die Keimform denken, dass man sich halt durchaus bewusst irgendwo ansetzt, aber durchaus sich halt auch auf die Geschichte bezieht, wo unbewusst was abgelaufen ist, um mal zu gucken, okay, was waren Bedingungen dafür, dass eine Veränderung möglich war? Was man ja, das Problem hat man ja ob bewusst oder unbewusst.
Ja, genau. Also ja. Für mich geht es dann mehr darum, wie gesellschaftliche Veränderungen sich überhaupt generell vollziehen. Und dass es diesmal anders, in mancher Hinsicht anders sein sollte, das ist natürlich klar, das ist richtig. Aber also was mir an diesen Analogien, sagen wir mal, missfällt, dass wenn man sich halt anguckt, wie diese vorigen gesellschaftlichen Transformationen sich vollzogen haben, dass es eigentlich immer die alten Eliten waren, die sie in irgendeiner Weise angestoßen haben und die natürlich auch ein Stück weit davon profitiert haben. Also sei es das eben zum Beispiel bei der Entstehung des Feudalismus, dass halt durchaus die wohlhabenden Leute im Römischen Reich waren halt auch die Vorfahren der wohlhabenden Leute im Feudalismus. Also die haben halt natürlich einige sind neu hochgekommen, andere sind untergegangen. Das gilt jetzt nicht im Ganzen, aber es war erstmal das quasi. Ja, es von oben angestoßen wurde, die Leute gemerkt haben, es geht nicht mehr, und dann irgendwas Neues gemacht haben. Und da im Feudalismus eben auch, dass dann der Kapitalismus zwar versehentlich herbeigeführt wurde, aber durchaus von der alten Oberschicht, die im Feudalismus eben die Oberschicht war. Und die dann durchaus auch selber irgendwie natürlich dadurch einen Teil ihrer Macht verloren haben, ähnliches, und auch viele von ihren in Bedeutung, aber die gleichzeitig natürlich dafür gesorgt haben, dass es weiter, also es gibt weiterhin Reich und Arm, und es gibt weiterhin, also die Grundbesitzer. Zu Marx-Zeiten hat ja noch unterschieden zwischen den drei. Da gab es den drei Klassen Grundbesitz und Kapital und Arbeiter. Heute gibt es recht, man eigentlich beides zusammen. Aber die Grundbesitzer sind sozusagen Teil des Kapitals geworden. Aber sind jetzt nicht verschwunden. Und wenn das hier wieder so wäre, würde es halt heißen, dass das neue Gesellschaft wahrscheinlich auch zwar nach einer anderen Logik funktionieren würde, aber auch irgendwie wieder sozusagen die alten Eliten in irgendeiner Weise versuchen würden, ihre Schäfchen ins Trockene zu retten, wenn sie merken, es geht nicht mehr anders, und das heißt, es wäre auch zumindest wieder eine ungleiche Gesellschaft. Insofern hoffe ich auch, also ja, nur bei den Analogien werde es hoffentlich nicht dabei bleiben. Also trotzdem, ja, ist das spannend zu sehen, wie halt sonst Veränderungen sich vollziehen.
Sollen wir das als Abschlusswort nehmen? Jetzt sind wir auch schon zwei Viertelstunden. Gut, dann vielen Dank an dich, Christian, dass du so lange mit uns diskutiert hast und deinen Vater ja. Hast.
Ja, danke fürs Kommen und mitdiskutieren.
Und einen schönen Abend.